Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Crop FM Open End, ein bisschen Experiment heute. Wir senden zum ersten Mal live von mir zu Hause. Wann und wie diese Sendung endet, ist völlig offen, so wie das Leben. Unser Gast ist Walter Brandner. Es geht um Sex, MK Ultra und Rock'n'Roll. Und Achtung, die Sendung verwendet andere Links. Und ermöglicht wird das Ganze durch Walters Bruder, nämlich Gerd. Großes Dankeschön an Fetznetz und Gerd Brandner, der dieses ganze Streaming hier heute erst ermöglicht. Und im Hintergrund hören wir uns den Original-Jingle, der so nie gespielt wurde.
Crop FM, the flexible radio show. Crop FM.
Logan Bell, Crop FM.
Sendung ein paar Gedanken. Es gibt ja nicht wirklich News zu dieser Sendung, aber CropCon funktioniert natürlich wie immer, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.nur.at und dann auf CropCon klicken. Es gibt ein Newsletter, man kann uns gerne mailen, cropfm.nur.at, und ein Podcast und ein durchsuchbares Archiv gibt es auch und auch ein Forum, und ich habe da einen wunderbaren Link gepostet auf das Forum, ein von Anselm gestalteter Thread mit unzähligen, unglaublichen Informationen, Hintergrundinformationen zum heutigen Thema. Kurz zur letzten Sendung, das Resümee ist irgendwie, naja, mit 500 Euro pro Story kann nicht so viel rausschauen, das Thema ist zu komplex und es fehlt halt leider auch das Vorwissen bei den Journalisten, die dann plötzlich eine UFO-Sichtung kommentieren sollen. Walter hat Kaliber und Jürgen Trieb haben da eigentlich sehr nett darauf reagiert und meint, sie haben sich köstlich amüsiert. Und das Zitat ist, ja, genau so ist es mit der Presse. Also wir haben es doch recht gut dargestellt, glaube ich. Und apropos Journalismus und höhere Intelligenz, es gibt jetzt eine neue Sendung bzw. einen Podcast. Und zwar die Exo News mit Carsten Dresbach. In der aktuellen Ausgabe, schon die Nummer 3, wird über die Ex-Conference 2008 berichtet und Robert Fleischer war dazu Gast. Und in die Exo News sind also eine Kooperation mit exopolitik.de, der Website von Robert Fleischer, der Koordinator, und der wird ja auch nächste Sendung zu Gast sein. Und ja, sorry, dass wir da in dieser Sendung letztens ein bisschen in den Dialekt verfallen sind und daher anscheinend schwer verständlich waren. Aber wir werden uns heute bemühen, obwohl heute wieder zwei Grazer hier sitzen, nämlich Walter Brandner alias Dr. Nachtstrom. Und jetzt zur Einstimmung habe ich mir gedacht, da wir ja letztens für diese Überklang-Ausgabe Nummer 45, in der Flexten bzw. Luxus gefeatured wurden, haben wir ein bisschen in der Mottenkiste gekramt. Und ich denke, dass dieses kurze Liedchen eigentlich sehr gut auf die heutige Sendung einstimmt.
In your armchair, looking yesterday.
Wir sind wieder. Kurze Pause, da mein Stream-Client hier ausgefallen ist. Wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen ein Experiment heute. Und daher bitte ich solche Ausfälle, sollten sie nochmal vorkommen, was ich nicht hoffe, zu entschuldigen. So, nach diesem kurzen einstimmenden Lied geht es jetzt aber gleich in Medias Res. Bei mir zu Gast, wie gesagt, Walter Brandner. Hallo.
Servus, grüß dich. Schönen guten Vormittag.
Schönen guten Vormittag, ja. Es war ein kleiner Aufreger und jetzt haben wir alle beide so richtig wach. Ich habe ja in der letzten Woche im Jahr ein bisschen mit dem Thema Mind Control etc. beschäftigt und während der Vorbereitungen sind mir da einige seltsamste Gedanken durch den Kopf gegangen. Zum Beispiel, ist das Handynetzwerk vielleicht eine Einrichtung zur elektromagnetischen Beeinflussung der Massen? Oder steht MC nicht für Masters of Ceremony, sondern Mind Controller? Und ist die Beschäftigung mit Mind Control an sich vielleicht schon Mind Control? Also derjenige und mehr fragt man sich, wenn man sich mit diesem sehr schwierigen Thema auseinandersetzt. Ich habe da ein Video gepostet beim Ankündigen der Sendung. Casey O'Brien, Mind Control out of control, unglaublich. Und selbst wenn das alles frei erfunden ist, sich dort hinzustellen und so eine Story zu erzählen, ist mir völlig jenseitig. Dennoch. Wir haben ein riesiges Thema vor uns und das Ganze nimmt seinen Ausgangspunkt in der letzten Sendung, in der wir
die okkulte Seite des Rock'n'Roll
beleuchtet haben, genau, und irgendwie bei einer Frage hängen geblieben sind, beziehungsweise die nicht wirklich beantworten konnten, nämlich warum passiert eigentlich Mind Control, warum macht man das eigentlich? Und die heutige Sendung ist irgendwie die Antwort auf diese eine einzige Frage und wie gesagt, Open End, das heißt, wer weiß, wie lange wir da heute drüber plaudern und wie lange die Software auf online bleibt.
Wie lange sie uns lassen,
genau. Oder vielleicht wollen wir auf einmal selber nicht mehr und wissen gar nicht warum. Naja. Wir sind ja neben einem Posthochhaus, das vollgestopft ist mit Handytürmen. Also genau. Man braucht da nur eine Schüssel auf uns richten und wir sind gegrillt.
Was weiß ich, was für Technologie? Man weiß ja gar nicht, ob das nur Handytechnologie ist. Könnten auch Mikrowellensender, alles mögliche könnte sein.
So ist es, ja.
Aber ich fühle mich eigentlich wohl bei dir.
Ja, das ist komisch. Es ist recht lustig hier. Also nochmal sorry, ich hoffe, alle hören wieder. Vielleicht kurze Rückmeldung aus dem Chat, ob alle wieder den Stream haben. Wie gesagt, mein Rechner hier ist nicht mehr ganz der jüngste, aber er wird es, glaube ich, schaffen. Also es ist eigentlich der erste so richtige Test heute. Aber wir werden sehen, wie das funktioniert. Das wird sich sicher noch einspülen. Ja, fangen wir an bei Haight Ashbury. Also genau. Wirklich ausgehend von der letzten Sendung, The Summer of Love. Haight Ashbury, alle waren glücklich und high. Und dann?
Ja, Haight Ashbury, der berühmteste District in den 60er Jahren in San Francisco, dort wo es wirklich passiert ist, es gab dort jede Menge sehr berühmter Bands, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Janis Joplin hat dort gespielt, es gab das Monterey Pop Festival, es gab freie Liebe, es gab freie Drogen an jeder Ecke, Haschisch, Marihuana und bewusstseinserweiternde Drogen, LSD natürlich in rauen Mengen, dann PCP, Angel Dust. Das wurde sehr massiv gratis verteilt im Rahmen von Happenings, zum Beispiel ganz berühmt Ken Caseys Acid Test. Oder wenn man ein Konzert von Grateful Dead besuchte, bekam man eine Eintrittskarte, wo ein Trip drauf war. Da musste man nur eine Ecke von der Eintrittskarte abreißen und in den Mund nehmen und schon flog man ins Universum.
Okay, und ich habe jetzt gerade gelesen, der Stream war gar nicht weg. Anscheinend ist das Ding zwar abgeschmiert, aber im Hintergrund weitergelaufen. Das ist wirklich ganz super. Aber okay, dann hat man einfach meine unglaubliche Universität gehört. Im Archiv werde ich es einfach rausschneiden.
Genau. Timothy Leary, damals übrigens ganz prominent in Haight Ashbury mit seiner Rede Turn On, Tune In, Drop Out. Dieser Mann hat sehr viele Trips gratis verteilt und massiver Drogengebrauch bringt immer massive Probleme mit sich, weil es war ja damals auch sehr in zu spiken. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst. Es war damals Mode, Leute, die nichts davon wussten, dass man denen Trips in ihren Drinks geschmissen hat.
Okay, ja.
Und die armen Herrschaften dann nicht gewusst haben, was ihnen widerfährt und das natürlich vielen Menschen nicht sehr gut getan hat. Und dann wurde genau zu dieser Zeit, nämlich 1967, die Haight Ashbury Klinik gegründet, die ganz revolutionär war und auch heute noch ist, denn das war eine Klinik, in der man sich gratis behandeln lassen konnte. Ist in Amerika eigentlich ziemlich einzigartig. Man weiß, das Gesundheitssystem, wer kein Geld hat, kann sich keine Behandlung leisten. Das war damals anders. Und so wurden diese Leute, die auf der einen Seite so viele Gratis-Trips bekamen, wie sie wollten, dann auf der anderen Seite in die Haight-Ashbury-Klinik gekarrt und dort behandelt. Warum spielt das eine Rolle bei CropFM? Weil, wie man heute weiß, sowohl die Leute, die die Drogen verteilten, als auch die Leute, die in der Haight-Ashbury-Klinik arbeiteten, nämlich so ziemlich die gesamten Psychiater, die Pflegepersonen und die Wärter, alle bei der CIA angestellt waren, beziehungsweise CIA-Connections hatten.
Die Wärter?
Ja, auch die Wärter.
Okay, das war also eine Anstalt auch für psychisch Kranke, die dann stationär irgendwie behandelt wurden?
Genau, die dann dort auch festgehalten wurden.
Timothy Leary ist eine schillernde Persönlichkeit und ich habe da von ihm eine sehr spannende Biografie einmal gelesen. Muss aber sagen, mir war der Mann eigentlich überhaupt nicht unsympathisch. Auch seine Harvard-Versuche mit also Schwerverbrechern etc., denen er mit LSD irgendwie zu einer neuen Weltsicht verholfen hat, fand ich durchaus interessant.
Das auf jeden Fall. Ich muss allerdings dagegenhalten, ich denke so wie du, ich muss allerdings dagegenhalten, dass Timothy Leary 1979 bei einem Interview gegenüber Walter Bauert, dem ganz großen CIA-Forscher, zugegeben hat, dass er sein LSD auch vom CIA bekommen hat. Also, Timothy Leary ist es wirklich schwierig. Weil man schätzt ihn ja so. Man weiß, er war auf der Flucht damals, später dann und ist auch mit Bruno Kreisky zusammengetroffen. Und man weiß eigentlich gar nicht, was die zwei miteinander geplaudert haben. Es war ein sehr langes, sehr fruchtbares Gespräch. Das macht ihn sehr sympathisch. Aber natürlich spielt auch er irgendwie eine Rolle in diesem komischen Spiel, auf das wir jetzt eigentlich eingehen möchten.
Das habe ich auch sehr interessant gefunden, dass also Timothy Leary und Bruno Kreisky da irgendwie aufeinander getroffen sind einmal. Und ja, sich austauschen. Bruno Kreisky, für unsere deutschen Zuhörer, das war also unser lieber Bundeskanzler in den 70er Jahren. Ich war ja als Kind ein großer Bruno Kreisky-Fan, ohne es zu wissen.
Ja, warum? Von uns.
Vielleicht war das auch länger.
Man weiß es nicht. Ja, was ist da eigentlich wirklich passiert in Haight-Ashbury? Grundsätzlich sollte man dazu sagen, dass ich hier versuchen möchte, keine wilden, ein wenig später, beim Ausblick wird es nicht ausbleiben, aber was die Fakten der 60er und 50er Jahre betrifft, keine wilden Verschwörungstheorien hier wälzen will, denn eigentlich diese Sachen, die wir erzählen, sind durch den Freedom of Information Act offenbar geworden, beziehungsweise gibt es da den Church Committee Report in den 70er Jahren, den Rockefeller Commission Report, also das, was wir hier erzählen, liegt alles offen. Auch Bill Clinton, habe ich gestern auf YouTube ein Video gesehen, hat ja MK-Ultra-Experimente zugegeben.
Das ist das Erschreckende, nämlich wenn man sich anschaut, was bei MK-Ultra passiert ist, aus welcher Ecke das kam. Da kommt der Operation Paperclip rein, nach dem Kalten Krieg, National Security Act. Und dass das eben keine wilde Verschwörungstheorie ist, sondern dass MK-Ultra eigentlich bestätigt ist, dass es existiert hat. Immer da noch ausgeschrieben, ein Herr heißt auch O'Leary, aber nicht Timothy O'Leary, ein Secretary of Energy, glaube ich, hat während der Clinton Administration einmal zugegeben oder gesagt, dass in den letzten 40 Jahren, also damals, war wahrscheinlich vor ungefähr 10 Jahren, ungefähr eine halbe Million US-Bürger für Experimente missbraucht wurden.
Viele davon ohne ihr Wissen.
Ja, aber das ist völlig unglaublich. Das ist wirklich erschreckend und deshalb. Die letzte Woche war wirklich für mich so, ich habe mich wieder in das Thema reingelesen. Natürlich hat, wenn man irgendwie über das Philadelphia-Experiment kommt man immer auf geheime Experimente und landet dann dort. Aber wenn man sich da eingehend damit beschäftigt, ist es wirklich, wirklich ein ungutes Thema.
Stimmt. Auch mir ist nicht so gut gegangen. Ich habe zur Einstimmung noch einmal diesen 400-Seiten-Wälzer von Jim Keith, dem großen, auch sehr mysteriös verstorbenen Verschwörungsforscher, gelesen, Bewusstseinskontrolle. Ein vollkommen trockenes, fantasieloses Buch, vollgestopft mit Fakten und Verbindungen, wo einem wirklich übel wird, wo man Adrenalinstöße hat und schlecht träumt, was auch mir passiert ist, wenn man da wirklich mitverfolgt, was da passiert ist, wie es passiert ist und vor allem, welche Verbindungen die Leute miteinander hatten.
Ja.
Was ich noch zu Haight-Ashbury sagen will, damit man das irgendwie, falls sich da jemand jetzt nicht so ganz auskennt, wovon wir reden, der CIA hatte den Plan, und das ist dokumentiert, zu der damaligen Zeit riesige psychedelische Trainingszentren im ganzen Land zu errichten. Und Haight-Ashbury war irgendwie das Lieblingstestfeld der damaligen CIA-Direktoren, die damit beschäftigt waren, und wurde als Farm für menschliche Versuchskaninchen bezeichnet. Also es gab, die CIA hatte jede Menge konspirative Wohnungen dort eingerichtet mit vielen doppelten Spiegeln, wo eben auch Leute eingeladen wurden, dann dort gespiked worden, oft Acid in ihre Drinks bekamen, ohne es zu wissen, und die dann einfach hinter Spiegeln studiert wurden auf ihre Reaktionen.
Hm. Ah, ja.
Und dann natürlich eben diese große Drogenverteilung und auf der anderen Seite die Leute dann wieder einzufangen in dieser Haight-Ashbury-Klinik und dort weitergehende Tests an ihnen durchzuführen.
Ja, das ist jetzt irgendwie so die Frage. Das heißt, Haight-Ashbury war irgendwie eine Riesenparty. Ja, man darf auch rauchen in meinem Privatstudio. Ist das nicht toll? Und trinken. Das darf man im Helsinki-Studio aus verständlichen Gründen nicht, weil da 150 Leute ausmengen. Gehen wir einen Schritt zurück und fragen wir uns vielleicht einmal, was ist überhaupt die CIA, also Central Intelligence Agency? Ja. Schon klar, aber eigentlich viele wissen gar nicht so genau, was eigentlich diese Organisation wirklich tut.
Vormalig OSS, wurde gegründet nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man fälschlichweise oft glaubt, sondern während des Zweiten Weltkriegs, und zwar ungefähr um die Zeit, wo Stalingrad passierte, wo eigentlich die hochrangigen Nazis schon wussten, dass es mit dem Dritten Reich zu Ende geht. Da gab es dann ziemlich intensive Kontaktaufnahmen, weil die Amerikaner wussten das ja auch. Die Amerikaner wussten ja viel mehr vom Dritten Reich, als sie später zugaben. Denn wie wir wissen, wurden ganz viele Geschichten von der Rockefeller Stiftung finanziert. Es gab viele Banken, die Hitler unterstützten. Halmer Schacht, der die Finanzen des Dritten Reichs in Händen hielt, war da in regen Kontakt immer mit entsprechenden amerikanischen Herren. Und bereits während des Zweiten Weltkriegs sind hochrangige SS-Offiziere in geheimer Mission nach Amerika geflogen und haben dort zusammen mit Alan Dulles, das ist so der erste und auch der sinistreste CIA-Direktor, also mit diesem Herrn zusammen den CIA gegründet, Central of Intelligence Agency. Nach dem Krieg, wo es dann diese Operation Paperclip, Operation Paperclip gegeben hat, da denkt man sich immer, ja, okay, da ist dieser Werner von Braun und diese Leute hinübergeflogen worden und mit Unbedenklichkeitsscheinen ausgestattet und die eigentlich dann dafür zuständig waren, ihre Raketentests in Amerika weiterzuführen und die eigentlich zur NASA geführt haben, zu der Möglichkeit, auf den Mond zu fliegen, obwohl man nicht weiß, ob die Amerikaner wirklich dort waren, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber was unter Paperclip steckt, ist ja noch viel erschreckender, weil es ist unglaublich, in welchen Massen hier von der deutschen Forschung die hochrangigen Leute einfach nach Amerika gekarrt wurden. Da gab es ein regelrechtes Wettrennen, weil die Russen wollten die auch und die Deutschen wollten aber nicht zu den Russen, sondern wollten lieber zu den Amerikanern und ja.
Ich dachte immer, die CIA sei 1947 offiziell aus der Taufe gehoben worden. Ist das nicht richtig?
Oder? Offiziell schon, ja.
Ah, okay. Aber mit diesen berühmten Worten von Truman nämlich, und es war, soweit ich mich jetzt erinnere, nach Roswell, wir werden nie mehr unvorbereitet sein. Das ist natürlich. Ja,
CIA hat sich entwickelt aus dem OSS, aus diesem Army-Geheimdienst während des Zweiten Weltkrieges, und ja, das ist ein bisschen fließend, aber offiziell für die Öffentlichkeit 1947 gegründet.
Und du hast erwähnt, im Operation Paperclip, da ist sehr viel Know-how-Transfer passiert, nicht nur in Raketentechnologie, sondern auch, wie strukturiert man schwarze Projekte, also diese Verteiltheit, wo keiner mehr das ganze Ding kennt, sondern nur mehr an einem Teil arbeitet. Und leider offenbar auch Know-how über, beziehungsweise Ergebnisse der Menschenversuche.
Genau.
Und die wurden dann offenbar weitergeführt, kann man das so sagen?
Genau so ist es. Man muss ja passend zu unserem Thema sagen, dass unglaublich viele Mediziner und Psychiater und auch Psychologen nach Amerika gekarrt wurden und dort erst so richtig mit ihren Studien beginnen konnten. Und MKUltra begann ja relativ bald nach dem Krieg, also naja, relativ bald in den 50er Jahren, begann ja MKUltra, also Experimente zur Bewusstseinskontrolle, und man kann das, glaube ich, schon so sehen, dass das einfach die nahtlose Fortführung der Experimente war, die eben so ganz fürchterliche Leute wie Josef Mengele und so weiter in den KZs durchführten. Also Experimente zur Bewusstseinsbeeinflussung gab es schon während des Zweiten Weltkriegs. Das wurde ja schon an Kriegsgefangenen und natürlich an Leuten in den KZs durchgeführt. Also insofern stimmt schon. 1953 wurde das Ganze ein bisschen offizieller, angeblich weil kommunistische Feinde wie die Chinesen und die Russen das schon machten. Zumindest hat Alan Dulles das so gesagt, was natürlich nicht stimmt. Das ist so wie die Begründung von Hitler für den Zweiten Weltkrieg. Jetzt wird zurückgeschossen. In Wirklichkeit machten die Amerikaner das ja schon längst. Ne? Aber es wurde offiziell, der große Feind war ja gleich nach dem Krieg, das war klar der Russe. Und weil die Russen, was sie auch wirklich taten, auch Experimente zur Bewusstseinskontrolle durchführten, wollten die Amerikaner da natürlich nicht zurückstehen. Ne?
Und dann gab es den Koreakrieg und es gab auch sehr viele Veteranen, die da zurückkamen und plötzlich Pamphlete verteilten gegen die US Air Force. Und da wurden, und das war glaube ich ein ziemlicher Schocker damals für die amerikanische Gesellschaft, nehme ich mal an, da wurden also viele dieser Veteranen, die früher im Zweiten Weltkrieg noch waren, das einfach die Helden und tapfere Männer, die für Amerika kämpften, wurden da als Staatsfeinde sofort eingestuft, weil man nicht wusste, teilweise, ob sie nicht Brainwashing unterzogen wurden in nordkoreischen Lagern. Und da hat man dann ja wirklich angefangen, massiver zu forschen, oder hat man da vorher schon geforscht und dann ist es nur noch...
Hat man ganz sicher. Mhm. Aber das weiß man jetzt nicht offensichtlich. Man hat ja natürlich die Armee, das werden wir auch immer wieder sehen, jetzt ist natürlich irgendwie das wichtigste Zentrum, auch für die Ausbildung von Attentätern, für Hypnose. Aber natürlich an der Heimatfront, um diesen schrecklichen Begriff zu verwenden, gab es natürlich parallel ganz, ganz massive Versuche.
Also Anselm schreibt auch, Anselm übrigens der diesen großartigen
Danke Thread vielmals, da. Ja. Unglaublich, unglaubliche Links.
Unglaubliche Links. MK Ultra wurde auf Befehl des CIA-Directors Alan Dulles im April 1953 begonnen. Und das war eben das Nachfolgeprojekt von Artischocke und Bluebird. Und wurde hauptsächlich in den USA, Kanada, aber auch Europa betrieben. Das finde ich, also das ist also schon, die ganzen alliierten Mächte haben da, ja. Also die ganze NATO, es wurden NATO-weit diese Versuche gemacht.
Noch viel erschreckender, eigentlich die Länder, die ich immer für die guten Länder hielt, stechen besonders heraus mit Experimenten zur Bewusstseinskontrolle. Schweden zum Beispiel. Schweden ganz weit vorn.
Wirklich?
Schweden in Kooperation mit den Amerikanern.
Kommt nicht Nokia jetzt aus Schweden oder aus Finnland?
Ne? Aus Finnland.
Aus Finnland, okay.
Aber wer weiß. Und natürlich auch ein Land, das ich immer für das gute Land hielt, im Gegensatz zu den USA, Kanada. Kanada, ganz, ganz weit vorn bei den Versuchen zur Bewusstseinskontrolle. Also Kanada und Schweden, das hat mich wirklich schockiert, muss ich wirklich sagen. Vor allem Schweden. Aber da gibt es also, die meisten Opferberichte aus Europa kommen aus Schweden. Also ja. Dazu kommen wir noch später, von Leuten, die behaupten, Implantate zu besitzen und von Stimmen gequält zu werden.
Weil ich jetzt einen Mobiltelefonhersteller genannt habe, es gibt eben auch sehr viele Forschungen in Richtung Psychotronik, elektromagnetische Beeinflussung. Also und es gibt natürlich auch inzwischen schon den Nachweis, dass diese EM-Strahlung von einem Handy die Hirnwellentätigkeit beeinflusst, etc., nachhaltig beeinflusst. Ob das wirklich einen Einfluss auf das Bewusstsein hat, also auf das Erleben, steht auf einem anderen Blatt, ist schon klar, aber deshalb, für mich ist das irgendwie komisch verwoben.
Gerade im Norden, wo man eigentlich bei uns als Europäer sich denkt, ja, der Norden, das sind so wirklich die freien Geister zu Hause und dort ist alles ganz lässig irgendwie. Ja.
Zutiefst sozialistisch. Aber Hessdalen ist, glaube ich, in Norwegen auch, das ist zum Beispiel auch so ein UFO-Hotspot und wir werden auch heute noch auf ähnliche Dinge zu sprechen kommen. Also
sollen wir noch ein bisschen von der Geschichte von MKUltra?
Ja, und vor allem von den anderen Projekten, eben wie auch von Anselm da genannt, Artischocke, Bluebird, die also Vorgängerprojekte waren, oder?
Das kann man so nicht sagen, denn diese Projekte wurden nicht abgeschlossen und ein neues begonnen, sondern man kann da sehr schwer das alles nacheinander sagen, weil alle diese Sachen gibt es ja unglaublich viele Projekte, Third Chance, Derby Head, Big City und eigentlich mehr oder weniger gemeinsam oder zur gleichen Zeit basierten. Und manche dauerten etwas länger und manche etwas kürzer. Man weiß nur, welche bekannt sind. Also Big City zum Beispiel, Operation Big City, wo Autos mit langen Auspuffrohren, aus denen bewusstseinserweiterte Gase strömten, in New York abgestellt wurden.
Bitte?
Gas wurde auch ins New Yorker U-Bahn-System geleitet. Es waren die ersten Massentests und das war aber lange vor Haight-Ashbury. Das waren erste Versuche.
In den 50ern.
In den 50ern. Versuche, die teilweise lächerlich waren. Zum Beispiel in San Francisco wurde Gas von der Golden Gate Bridge verströmt. Hatte natürlich keine Wirkung, weil viel Wind ging an dem Tag und alles.
Was für ein Gas?
Bewusstseinserweiterndes Gas. Anscheinend kann man Inhaltsstoffe von LSD auch in Gasform irgendwie umwandeln. Wissenschaftlich kann ich es dir nicht sagen, sondern das habe ich nur gelesen, aber es gibt dann Gase, mit denen man Menschen beeinflussen kann. Es gibt ein sehr erschreckendes Beispiel aus den 50er Jahren in Frankreich, und zwar von der Stadt Pont-Saint-Esprit, wo eine ganze Stadt wahnsinnig wurde und rasend vor Wut und die Leute übereinander aus bis heute ungeklärten Gründen übereinander herfielen und sich gegenseitig umbrachten. Da wusste man sehr lange nicht, was da passiert, und hat es später dann einem vergifteten Mutterkornalkaloid zugeschrieben im Roggen. Also, dass die alle vergiftetes Getreide gegessen haben, was natürlich ein Blödsinn ist, weil nicht eine ganze Stadt gleichzeitig ein vergiftetes Roggenkorn isst. Aber das wird heute so zugeschrieben, diese Operation Big City, also ein Test, wie man eine Stadt irgendwie in Rage bringen kann.
Ja, Dries schreibt, Google spuckt nichts zu Projekt-Tipps Big City aus. Und Andy Lamüs schreibt da, er hat einmal ein, kennt jemand von euch das Buch Projekt Superman?
Nein, das kenne ich nicht.
Aber es klingt so nach Super Soldier, also könnte schon sein, dass irgendein Programm so geheißen hat.
Muss aber sowieso dazu sagen, weil ich ja genauso bin wie die Leute, die dazuhören und mich immer sofort an den Google hau, dass bei MKUltra sehr viele Sachen einfach nicht im Internet zu finden sind, sondern in Büchern, die teilweise wirklich schwer zu bekommen sind. Es gibt zum Beispiel eines der ganz wichtigen Bücher von einem Mann, der wirklich sehr genau recherchiert hat, der übrigens im Jänner dieses Jahres verstorben ist, Walter Bauert. Operation Mind Control, meines Erachtens der einzige Fall, wo es eine Verschwörung gegen ein Buch gegeben hat. Dieses Buch, was sehr wichtig ist und auch sehr dick, hat über 600 Seiten, kostet inzwischen so an die $200. Warum? Weil es einfach vom CIA und CIA-nahen Firmen aufgekauft wurde, nämlich die gesamte Auflage.
Naja, also der CIA hat auch die Bücher Wilhelm Reichs verbrannt.
Mm, stimmt.
Also in den 50er Jahren. Also,
ja. Es gibt auch im Buch von Jim Keith einen Mann, den ich sehr hoch schätze, weil er immer sehr genau recherchiert hat und keine Paranoia-Stories jetzt geschrieben hat, sondern wirklich versucht hat, genau. Und es ist auch der Mann, der gesagt hat, sehr viel ist nicht wahr. Zum Beispiel diese Casey O'Brien ist laut Jim Keith eine Frau, die nur gelogen hat. Weiß man nicht wirklich.
Ja, also zum ersten Mal, ab heute gibt es dann sehr wohl was im Internet zu MKUltra. Geballt. Und Casey O'Brien, ja, ich habe das verlinkt. Der Link heißt Mind Control, Out of Control.
Und das Buch dazu, ganz wichtig, The Transformation Americas, das gibt es leider zurzeit nicht, aber das kann man antiquarisch kriegen.
Ja, also ich muss sagen, mir hat es schon irgendwie sehr fasziniert, was die Dame da sagt und wie sie sagt etc. Und es ist, glaube ich, es stellt sich sowieso die Frage, kann man jemanden, der unter Mind Control gestanden ist, überhaupt trauen? Hm. Ist das nicht immer wieder ein NOAA-Programm, das noch tiefer sitzt und so weiter? Sie wurde zwar angeblich deprogrammed, also deprogrammiert, aber es ist sowieso schwierig. Also
Ich kann es mir schwer vorstellen, denn wie wir vielleicht ein bisschen später noch näher darauf eingehen können, die Programmierung von Attentätern, da gab es ja Fälle von Soldaten, die als Attentäter programmiert waren, wo man versuchte, ein wenig später diese Leute zu deprogrammieren und dann drauf kam, um Gottes Willen, diese Menschen besitzen mindestens 4 abgespaltene Persönlichkeiten, die sie nicht nach eigenem Willen, sondern nach dem Gutdünken von anderen einfach wechseln. Und eine Person zum Beispiel davon ist ein Attentäter. Solche Sachen konnten nur mit äußerst grausamen Experimenten durchgeführt werden. Also MKUltra in der Anfangsphase, da gibt es vor allem einen Herrn namens Dr. James Cameron, der in Amerika heute noch als ganz prominenter und berühmter Psychiater gilt. das ist eigentlich derjenige, der wirklich für diese Fortführung der grausamen KZ-Versuche steht, weil was dieser Mann mit Menschen aufgeführt hat, wenn ich da ein bisschen zitieren darf, zum Beispiel in den 50er Jahren gab es eben diese MK-Ultra-Tests in Spitälern, eine Schlafbehandlung durch Dorazin und Barbiturate, wo der Patient 22 Stunden pro Tag schlafen musste. Dann wurde er schnell geweckt durch Elektroschocks, im Regelfall 5 bis 9 Stöße mit Dauer zu je einer Sekunde. Dann wurden diese armen Menschen in Dunkelkammern eingesperrt, bis zu 65 Tage, sensorische Deprivation hieß das. Dann wurden ihnen hohe LSD-Gaben gegeben und dann kam es zu diesem psychischen Driving. Das heißt, in den Betten, in denen die lagen, wurden in den Polstern Kopfhörer installiert, wo ständig Phrasen wiederholt wurden, immer dieselbe, Tag und Nacht, bis zu 30 Tagen. Und man muss ja dazu sagen, um sich das richtig vorstellen zu können, das waren in der Regel keine Freiwilligen, sondern das waren Insassen von psychiatrischen Kliniken, natürlich Menschen, die keine Rechte hatten, die sich nicht wehren konnten. Aber es wurde auch sehr oft an Menschen vollzogen, die sich wegen irgendwelcher Komplikationen in Spitälern behandeln lassen wollten und die das Pech hatten, an ein Spital zu geraten, wo halt ein Psychiater drinnen saß, der CIA-Connections hatte und der einfach beschloss, ja, das ist jetzt meine Versuchsperson.
Also um jetzt noch einmal das Ganze zu präzisieren, MK-Ultra oder MK-Ultra, angeblich MK kommt das von einem deutschen Wort abgeleitet, ich habe aber nirgends gefunden von welchen, vielleicht Menschenkontrolle oder ja, Massenkontrolle. Das scheint eher so ein Schirmprojekt zu sein. Was wurde jetzt alles innerhalb von MK-Ultra, auf welche verschiedenen Arten wurden diese Leute Gehirn gewaschen?
Könnte ich dir nicht in 15 Stunden erklären, denn ja. Laut Jim Keith, der hat das ganz trocken nachgeforscht, hat es zur damaligen Zeit, also Stand 1960, 60er Jahre, 537 verschiedene bezuschusste Projekte und Programme gegeben. Das reichte von der Gabe von psychoaktiven Drogen an Leute, die nichts davon wussten, über Schocktherapien, über eben dieses psychische Driving, die Patterning, auf das wir vielleicht später noch kommen, Injektionen von sogenannten Terrordrogen wie Anektin bis zur Psychochirurgie, also es wurde auch am Gehirn herumgepusht, Lobotomie, wo die Gehirnhälften getrennt wurden.
No. Also auf verschiedenste Art und auch durch Traumatisierung. Mhm. Denn diese Kathy O'Brien zum Beispiel spricht von schwerster Traumatisierung, die sie in ihrer Kindheit erlebt hat, durch kinderpornografische Aufnahmen, die ihr Vater mit ihr gemacht hat. Und die Regierung, die dann auf solche Kinder, das muss man sich wirklich vorstellen, wenn es denn stimmt, was sie erzählt, aufmerksam wurden, weil sie genau solche Menschen gesucht haben, weil durch eine Traumatisierung eine gespaltene Persönlichkeit entsteht, mhm. Die zweite, dritte Persönlichkeit weiß dann von diesen Erlebnissen, die das normale, ich sage mal, weiß nichts davon, ist völlig abgeschottet. Und dann kann man die einzelnen Persönlichkeiten programmieren. Und wenn jetzt also, und dann hat man natürlich, ist man auch hergegangen offenbar und hat also Kinder diesen Traumatisierungen ausgesetzt.
Das gab es sogar schon ein bisschen vorher, vor dem offiziellen Start von MKUltra. Und zwar gab es da einen Psychiater namens B.F. Skinner, ein Mann, der sehr im negativen Sinn berühmt wurde durch seine sogenannte Skinner-Box, wo Kinder, also es ist eine Schachtel mehr oder weniger von der Größe eines kleinen Kinderbettchens, wo man nicht aufrecht drinnen stehen konnte, wo er Kinder gerne drinnen einsperrte, vorzugsweise seine eigenen Kinder, habe ich gelesen, und fest davon überzeugt war, dass das den Kindern helfen könnte, ihr Verhalten zu regulieren. Und dann gab es eben solche Schreckaktionen, wo man die Kinder erschreckte. Ja, dort kommt das her irgendwie.
Mhm. Und Dr. James Cameron soll auch beim Montauk-Projekt mitgewirkt haben, aber ja, wie gesagt, das ist irgendwie so, da bin ich dann auf Mind Control gestoßen. Ne?
Ja. Und man darf nicht vergessen, die Armeeangehörigen, was der Anselm hier auch gepostet hat an YouTube-Links, diese armen Leute, die ab 1959, 60 vom sogenannten chemischen Korps der US-Armee betreut wurden.
Chemical Brothers, ne?
Ja. Also sicher dokumentiert sind 1500 Fälle von Soldaten, die ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt wurden und dann ebenso, man sieht das in diesen YouTube-Videos, militärische Tätigkeiten ausführen mussten, wie zum Beispiel marschieren, schießen, Panzer fahren, Befehle ausführen.
Ja, und das sind aber alles jetzt, das ist keine Verschwörungstheorie. Das sind keine Informationen à la Casey O'Brien, die es mit allen amerikanischen Präsidenten offenbar gleichzeitig getrieben hat. Nein. Mhm. Sondern das sind Dokus, das sind offizielle Statements teilweise, ja. Das sind offizielle Dokumente, aus denen
stimmt, diese Sachen erfolgen. Zwei Projekte waren das, hauptsächlich Third Chance und Derby Head. Warum machte man das? Man wollte das testen, damit man Kriegsgefangene und feindliche Spione dann entsprechend behandeln konnte mit Drogen. Es gab ja dann auch eine neue Dimension. Eine Firma namens Hoffmann La Roche hat nach LSD ein Mittel namens Quinoclidinylpenzillat entwickelt, genannt BZ, das ungefähr 100 Mal so heavy wie LSD war. Eine Gabe wirkte 3 Tage bis 6 Wochen, in denen die Testperson, in dem Fall ein Soldat, völlig ohne Verbindung zur Umwelt war. Da ist dokumentiert 2800 Fälle, wo das ausprobiert wurde, und das sind Leute, die, falls sie überlebt haben, bis heute natürlich geschädigt sind. Das hat man wiederum gemacht, das ist jetzt nur eine Spekulation, aber vermutlich, um es im Vietnamkrieg einzusetzen. Also diese seltsame Droge namens BZ wurde in Granatenmörsern und anderen Geschossen in Vietnam verwendet.
Okay. Jetzt zur Frage, die in der vorigen Sendung, die okkulte Seite des Rock'n'Roll, unbeantwortet blieb. Wozu macht man das?
Ja, kann man jetzt verschiedene Antworten geben. Wir könnten jetzt, aber das würde ich mir eigentlich gern ein bisschen für später aufsparen.
Aha, okay.
Die Sache hinter MK-Ultra auf der ganzen Welt, der Bewusstseinskontrolle auf der ganzen Welt, das ist natürlich eine philosophische Spekulation, das ist klar. Beim CIA, um irgendwie bei Tatsachen zu bleiben, kristallisiert sich dann heraus, worum es ging. Es ging eigentlich um die Herstellung von programmierten Attentätern. Mhm. Also ist ja sehr interessant, wenn man dieses amerikanische Jahrzehnt der Liebe anschaut, was da eigentlich alles passiert ist, wer da alles ermordet wurde, JFK, sein Bruder Robert Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X und so weiter und so fort. Also furchtbare Morde, die die amerikanische Gesellschaft bis ins Mark getroffen haben. Das kann man natürlich schon in Verbindung setzen zu dem CIA und seinen Bewusstseinskontrollversuchen.
Ja, Andy Lemus schreibt da, man muss sich nur die Amis anschauen, also die Amerikaner, wenn mit der Gehirnwäsche dort mal, wenn man, also was er damit sagen will, ist, es gibt immer wieder irgendwelche Youngsters, die herumrennen und völlig sinnlos in die Menschenmengen ballern. Es gibt wirklich, gerade letztens war wieder, vor ein paar Wochen, ich habe es ja in den News behandelt kurz, war so ein Fall, wo man sich eigentlich schon wirklich fragt, ob, und dann gibt es auch immer wieder so Hintergründe dieser Leute, die waren alle immer in psychiatrischer Behandlung, die waren alle, oder viele davon, medikamentiert, also mit allen möglichen, also da gibt es ja diese Drogen für Kinder, damit sie Retinalin, so ähnlich, nein, ich weiß nicht genau, also wie nicht, also, fällt mir zu deinem. Jedenfalls,
es gibt Gemeinsamkeiten.
Könnte das die Ausläufer sein?
Ja, ganz sicher. Mhm. Und die Klassiker in diese Richtung, die waren eben in diesem Jahrzehnt. Lee Harvey Oswald, Sirhan, der den Robert Kennedy erschossen hat, oder James Earl Ray, der Mörder von Martin Luther King, und auch Mark David Chapman.
Fangen wir vielleicht bei dem an. Das ist ja der meistgehasste eigentlich, ne?
Auch heute noch der meistgehasste. Ich habe vorher zu dir schon gesagt, ich hoffe, der wird nie entlassen. Es gibt ja auch ständig Petitionen, ungefragte Petitionen an die Gerichtsbarkeit in Amerika, Mark David Chapman niemals vorher zu entlassen. Weil das, was der getan hat, anscheinend, ja, man kann es eigentlich nur mit JFK, dem Mord an John F. Kennedy, vergleichen. Das hat so unglaublich ins Mark getroffen, dieser Mord an John Lennon. Und Mark David Chapman ist ein schönes Beispiel für einen programmierten Attentäter, wenn man das so lesen will. Also da muss ich jetzt schon dazu schauen, da sind wir schon im Feld der Spekulation. Aber die Geschichten gleichen sich so, ob es jetzt Lee Harvey Oswald ist oder Sirhan, und meistens Leute, einsame Leute ohne soziale Bindungen, Leute, die eine Vergangenheit beim Militär haben oder eine Vergangenheit in psychiatrischen Kliniken, wo man dann, wenn man forscht wie Alex Constantine, der inzwischen übrigens selbst behauptet, ein Opfer von Mind Control zu sein, wie der große Alex Constantine das nachgeforscht hat, wo man, wenn man tief genug gräbt, selbst in psychiatrischen Kliniken immer irgendwo irgendeinen Hansel findet, der eine CIA-Connection hat. Und da ist einfach diese Geschichte vom programmierten Attentäter schon sehr naheliegend. Es gibt ja auch durch den Freedom of Information Act Akten, wo man lesen kann, wie sich die CIA das so vorgestellt hat. Und da, weil wir vorher gesagt haben, die Vorläuferprojekte sind eben keine Vorläuferprojekte, sondern Artischocke, Bluebird und ZR Rifle, das war ein drittes Projekt, die wirkten ja dann in den 60er Jahren noch weiter. Also es gab nicht ein Projekt, zumindest offiziell wurden sie manchmal beendet, aber nicht inoffiziell liefen sie weiter. Ne? Und dann
bleiben wir jetzt vielleicht bei Chapman. Gehen wir das einmal durch, weil da gab es ja aber wirklich seltsame Begebenheiten bei diesem Mord an John Lennon 1980.
Ja. Na, es gibt auch in der Vorgeschichte von Mark David Chapman so seltsame Begebenheiten. Nämlich eben so, wie das muss immer wieder auf Lee Harvey Oswald verweisen, weil das einfach so die Ikone dieser programmierten einsamen Attentäter ist. Seltsamste Doppelgänger. Irgendwie Geschichten, wo der Mark David Chapman gewesen sein soll, wo er aber in Wirklichkeit gar nicht gewesen sein kann. Gefakte Fotos, wo er zu sehen ist, wo er irgendwas besucht, wo er nicht war. Bei Mark David Chapman behauptet man ja, dass dieser YMCA, dieser christliche Verein junger Männer, der in Amerika sehr stark ist, bei dem er war, dass der auch eine unglaubliche CIA-Nähe hat. Das ist ungefähr so ein Äquivalent zu den Pfadfindern bei uns, glaube ich, oder so. Dieser YMCA hat den Mark David Chapman überall herumgeschickt, auch in Länder und Städte, wo die CIA oder die Army ihre Trainingszentren hatte, zum Beispiel Japan. Und dieser Mann, der eigentlich mittellos war, der nicht wirklich viel Geld hatte, reiste in der gesamten Welt herum, konnte gratis in so und so viele Hotels wohnen, in guten Hotels, unter anderem auch in New York, kurz vor dem Mord. Und er hat natürlich eine große Vergangenheit in der Psychiatrie gehabt. Mhm. Und was so das filmreife Symbol jetzt ist, würde ich sagen, ist eben seine Fixation auf ein Buch von G.D. Salinger, das berühmteste Buch der Gegenkultur der 60er Jahre, Der Fänger im Roggen, Catcher in the Rye. Ein Buch, das er sich immer kaufen musste. Er hat einen Zwang, dieses Buch zu kaufen.
Das ist nicht zu kaufen, ständig neu.
Und wirklich ein erschreckendes Detail für mich, kurz nachdem er den Mord, kurz nachdem er die Schüsse abgegeben hat, blieb er vor diesem Dakota Building, wo das passierte, stehen, zog das Buch Der Fänger im Roggen heraus und begann darin zu lesen. Vollkommen ungehört. Und so sagt Jim Keith, ist das natürlich ein ganz klarer Hinweis auf so einen posthypnotischen Befehl. Der kann ja auf alle möglichen Arten passieren. Zum Beispiel, liest das Buch so und so, Seite, liest den Satz so und so. Und dann tust du irgendwas, von dem du selber gar nicht weißt, dass du es tust.
Das heißt, er hat John Lennon erschossen und hat dann sofort on scene hat er
zu lesen begonnen. Ja.
Aha, und ist dann von Polizei lesend aufgegriffen worden.
Genau. Ganz friedlich, vollkommen friedlich. Und er hat auch nicht gewusst, was wirklich passiert ist. Ah, ebenso wie es Sirhan nicht gewusst hat, was wirklich passiert ist.
Das war Robert Kennedy.
Das war Robert Kennedy.
Und also der Mörder Robert Kennedy.
Der Mörder von Robert Kennedy, der auch jetzt noch immer behauptet, er lebt ja noch, dass das wohl irgendwie mit Gehirnwäsche zu tun haben musste, dass er, weil er kann sich nicht erinnern dran. Sehr interessant auch, weil eigentlich weniger bekannt ist James Earl Ray, der Mörder von Martin Luther King, der eigentlich in einer Anhörung sehr glaubhaft machen konnte, dass er gar nicht der Mörder von Martin Luther King gewesen sein konnte. Und das Unglaubliche war, dass in den 80er Jahren die Familie von Martin Luther King ihm einen Anwalt zur Seite stellte und offiziell erklärte, dass er nicht der Mörder gewesen sein konnte. Also die Familie des Opfers hat das erklärt.
Wer war es dann? Ich meine, weiß man da irgendwie?
Nein.
Gibt's dann, aha.
Weiß man nicht.
Das heißt, das war dann nicht wirklich Mind Control, da wurde einfach nur ein Unschuldiger vorgeschoben, diesen Mord begangen zu haben.
Zum Beispiel,
ja.
zum Beispiel. Alle diese Leute, das kommt ja noch dazu, hatten kein ordentliches Gerichtsverfahren. Lee Harvey Oswald konnte keins haben, weil er ja kurz nach seiner Verhaftung erschossen wurde von Jack Ruby. Und hier könnte man wieder spekulieren, dass da zwei posthypnotische Befehle passierten. Dass Lee Harvey Oswald ja das aber sicher nicht allein getan hat, aber wahrscheinlich schon dort oben in seinem Schulbuchladen, in seinem Schulbuchlager stand und auf JFK schoss und der Herr Ruby, der gleichzeitig programmiert wurde, den Lee Harvey Oswald kurz danach zu erschießen. Jack Ruby wiederum selbst kurz danach gestorben.
Und Jack Ruby hat auch die Einschläge, also da gibt es ja ein Muster. Ne? Also wir sprechen jetzt einfach von Attentätern, die ein ganz bestimmtes Muster haben. Also das heißt, sie hatten psychiatrische Aufenthalte, sie hatten irgendwie Nähe zum CIA, also zum Beispiel bei Lee Harvey Oswald ist das ziemlich klar.
Ja. Ja, sogar in Russland und genau. Zurück wurde sofort wieder aufgenommen. Ganz komisch.
Ja. Und haben eigentlich nicht wirklich ein Motiv, sich für diese, also nicht wirklich ein Motiv, also ich meine, die Oswald mag vielleicht nicht gerade ein Fan von Kennedy gewesen sein, ich weiß es jetzt gar nicht, aber ihn umzubringen ist ja was ganz anderes, hoffentlich. Und zum Beispiel Chapman,
gar kein Motiv.
Gar kein Motiv.
Nein, nicht wirklich.
Aber die Dinge werden dann eben auch nicht weiter hinterfragt, weil es vielleicht auch so verrückt ist, ne? Weil man das vielleicht, ich glaube ja, dass also, dass da zu viel schon passiert ist inzwischen, als dass das einfach wieder weggeht. Ich glaube, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Aber dass sehr viele Menschen, vor allem auch in den USA natürlich, das wirklich nicht wahrhaben wollen. Also ich meine, wenn man sich, wie ich jetzt die letzte Woche ein bisschen darin vertieft, dann geht es mir genauso. Also man will das nicht, dass solche Dinge passieren und dass im Grunde Dinge aus dem Dritten Reich weiterentwickelt werden.
Stimmt. Und die Akten, die es gibt inzwischen, wo man das nachlesen kann, wenn man will, sind ja wirklich äußerst gruselig. Es gibt Akten, wo drinnen steht, wie der CIA den perfekten Attentäter schaffen wollte. Das weiß man von einem Navy-General, dessen Namen mir jetzt eigentlich nicht einfällt, der in den 1980er Jahren da angefangen hat zu plaudern, was vor allem in der Navy passierte und seine auf einer NATO-Konferenz, genau, hat er das gemacht. Und seine Aussagen dann ganz kurz später sofort zurückzog. Aber was da offenbar wurde, diese Hypnoseprogramme mit den Zielen der schnellen hypnotischen Beeinflussung von unwissenden Personen, der Fähigkeit, langanhaltende Amnesie zu erzeugen und der Implantierung von hypnotischen Suggestionen, die durch ein Codewort oder einen Laut, ein Bild aktiviert werden konnten, das gab es einfach. Und es gab auch diese Sachen, die wir aus Filmen kennen. In Filmen kann man ja oft sehr viel sehen, was schon irgendwie an die Realität erinnert, zum Beispiel Desensibilisierung. Weil wie kann man denn einen Menschen zu einem kaltblütigen Killer machen? Wie geht denn das? Da muss man ja was anstellen mit dem. Ne? Da gibt es eben diese Desensibilisierung als auch aus einem CIA-Act, das Anschnallen mit unbeweglichem Kopf, geöffneten Augenlidern und dann das ständige Ansehen von Snuff-Movies, also echten Tötungsszenen, Abtrennung von Körperteilen und so weiter, Abstumpfung gegenüber anderen Kulturen.
Clockwork Orange.
Genau, genau. Also das steht in einem CIA-Act drinnen. Ne? Und da gab es dann, was weiß ich, was für komische Methoden, die Patterning und psychisches Driving mit Elektroschocks. Und es gab auch die sogenannte Aversionstherapie. Auch das ist belegt, zum Beispiel so eine Folterhose, wo der programmierte Attentäter ein Lendentuch aus Leder- und Stahlbändern mit befestigten Elektroden an den Genitalien bekam, durch eine Batterie Strom versorgt und zu gewissen Gelegenheiten dann immer Schocks erlitt, um ihn zu programmieren.
Ja, und genau deshalb ist es ziemlich schwierig, sich länger mit dem Thema zu beschäftigen, weil ständig solche Bilder daherkommen. Okay, das heißt, programmierte Attentäter. Vielleicht bleiben wir da jetzt noch ein bisschen dabei. Wir haben also ein paar Beispiele jetzt genannt. Und das MK-Ultra, dieses Programm, war das jetzt die Hauptstoßrichtung des Programms? Dass man Menschen auf Tötungsmaschine, und zwar so, dass sie sich nicht mehr erinnern können daran, dass sie der ideale Kandidat sind für sowas.
Ja, ich muss natürlich wieder auf unsere philosophische Spekulationen hinweisen. das war das, was man greifen konnte, ja, der programmierte Architekt. Okay. Aber wozu man Massen beeinflussen will, das ist natürlich eine Frage, die noch eine viel größere, vielleicht auch viel gruseligere Dimension hat. Warum will man das?
Ja.
Und warum will das nicht nur der CIA, sondern auch die Russen und die, was weiß ich wer, die Schweden und die Kanadier? Da gibt es doch irgendwas dahinter.
Ja.
Da können wir dann ein bisschen später auf einen Begriff, den ich eigentlich nicht gerne habe, eingehen, aber New World Order, Schattenregierung und so weiter, das sind halt schon so ausgelutschte Sachen, weil jeder Verschwörungstheoretiker das sehr inflationär verwendet. Aber da steckt schon was dahinter.
Ja, ausgelutscht. Ich meine, erstens einmal ist das New World Order, kommt nicht von irgendwoher, sondern von einer Rede von George Bush, die er, glaube ich, ich glaube, die hat am 11. September gehalten, irgendwann Anfang 90er, Ende 80er. Ja. Und viele der Dinge, die da angekündigt wurden, sich einfach umgesetzt werden. Und ja, jetzt kann man über eine Weltregierung völlig geteilter Meinung sein. Es gibt sehr gute und sicher auch schlechte Seiten. Aber ich finde, dass das schon dazu gehört, zu dem Thema.
Der Begriff, wenn man den einmal ganz genau auslotet, stammt ja eigentlich aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Gab es den schon, den New World Order Begriff. Kommt aus England eigentlich. Etwas, was ich noch nicht ganz verstehe in meinen Forschungen, ist die Rolle, die Großbritannien spielt. Großbritannien spielt eine unglaublich prominente Rolle in all diesen Verschwörungen. Und
Aber bleiben wir jetzt noch ein bisschen bei der Bewusstseinskontrolle an sich. Also wir haben jetzt da quasi die Kontrolle einzelner. Also die Menschen werden gebrochen, werden traumatisiert. Sie werden verschiedene Persönlichkeiten gespalten, die einzelnen Persönlichkeiten werden programmiert und sie werden auf den Weg geschickt und tun, was immer sie tun müssen, um eine bestimmte Agenda zu verfolgen. Mhm. Wie gesagt, da kommen wir dann zur New World Order gegen Ende. Ein sehr interessantes Thema, ich glaube, wir können da jetzt einmal drauf hinkommen, sind Implantate.
Ja.
Da kommen wir natürlich auch in ein anderes Thema hinein, das in dieser Sendung auch schon behandelt wurde, nämlich natürlich wird es oft Aliens, sogenannten Aliens, zugeschrieben. Und ich denke mal, da ist so ein breites Spektrum da, dass alles drinnen ist. Aber es gibt auch terrestrische Implantattechnologie,
ja, wenn ich das richtig verstehe. Wobei ich jetzt nicht widerstehen kann, gleich am Anfang mal dazu zu sagen, dass bei den Fallbeispielen, die den Großteil des Buches von Jim Keith ausmachen, so 150 Seiten, sehr viele Opfer dabei sind, die behaupten, dass die Stimmen, die aus den Implantaten kommen, sich dann irgendwann als Abgesandte vom Sirius zu erkennen gegeben haben. Das muss ich jetzt einfach sagen.
Okay.
Kann man dann darauf eingehen. Historisch, wenn ich das mal sagen darf, geht das alles auf einen Mann namens José Delgado zurück, der in den 50er Jahren an der Yale-Universität Studien zur Verhaltensmanipulation betrieben hat. Dieser Mann hat seine ausgewählten Opfer, muss man sagen, seine Patienten, eine oder mehrere Nadeln ins Gehirn eingeführt, durch die dann elektrische Impulse oder Chemikalien hindurchgeschickt wurden. Warum hat er das gemacht? Sein Ziel war die Entwicklung von Transdermal Stimulus. Das sind so kleine Senderempfänger, die vollständig in der Gehirnmasse versenkt wurden und die elektrische Impulse transportiert haben und gleichzeitig telemetrisch funktioniert haben. Also Telemetrie, die ausgewerteten Daten wieder zurück an einen Kontrollgerät, an ein riesiges Computersystem geschickt haben, damit man das auch wirklich sehen konnte, was da passiert im Hirn, wenn es gereizt wird durch Elektrizität. Und der kam eben drauf, bei seinen vielen gruseligen Experimenten, dass er eine Vielzahl an Reaktionen hervorrufen konnte. Er konnte Aggressionen unterdrücken oder er konnte sie auslösen. Er hat zum Beispiel eine sehr friedliche Frau, die Gitarre gespielt hatte, durch Knopfdruck dazu gebracht, dass er diese Gitarre an der Wand zerdroschen hat und dann ihren Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Das ist ein dokumentiertes Beispiel seiner Experimente.
Wie hat er das jetzt nochmal geschafft? Diese Implantate haben
Er hat kleine Senderempfänger ins Hirn implantiert, die.
Wie? Wo? An welcher Stelle?
Via Funk. Ich glaube, das war am unteren Schädellappen. Bin mir aber nicht sicher.
Kopfrückseite, okay.
Die via Knopfdruck, zum Beispiel zuerst waren es Kabel, später waren es Funksignale, im elektrischen, also Reizstrom aussenden konnten.
Okay.
Und weil dieser Mann sich einfach gut in Anatomie ausgekannt hat, hat er gewusst, wo Zentren sitzen im Hirn, wo Aggressionszentrum sitzt und so weiter. Der konnte das mit diesen Dingern stimulieren.
Okay.
Mir ist es deswegen so wichtig, weil Ja, weil das eben diese Fallbeispiele, diese Leute, diese Opfer, die behaupten, sie besitzen Implantate und werden von denen gesteuert, die werden ja sowas von dermaßen verlacht, es gibt ja kaum jemanden, der diese Menschen ernst nimmt.
Na, also ich meine zum Beispiel Iloband von Ludwig hat auch ein kurzer Clip online, die haben also Bigelow, glaube ich, ein amerikanischer Milliardär, hat da 10 Leute untersuchen lassen und die haben sehr wohl festgestellt, dass erstens einmal diese Implantate, die man aus Menschen nach Entführungserlebnissen entfernt hat, sehr sonderbare Eigenschaften aufweisen, also mit den Nerven selbst verwachsen sind.
Verwachsen sind, genau. Ja.
Magnetisches Silikon und solche Dinge. Und ja, im Weiteren dann auch, also man hat auch teilweise Signale, die diese Dinge abgeben, also zum Beispiel Roger Lear, das ist ein Fußdoktor, der Alien-Implantate auch entfernt, seit Jahrzehnten sich damit beschäftigt. Und man hat zum Beispiel Signale gemessen, die von diesen Implantaten ausgehen, winzigst kleine Dinge, die zu irgendwelchen Deep Space Projekten gehören. Völlig, also ich meine, und das ist aber definitiv terrest. Also warum sollte irgendeine außerirdische Intelligenz Frequenzen verwenden, die von der NSA für Deep Space Satelliten eingesetzt werden? Außer natürlich, gut, man kann jetzt sagen, ja, weil da halt Kooperation. Also. Es ist sowieso schwierig, aber okay.
Es gibt 100.000 Meinungen. Jim Keith zum Beispiel ist ja wiederum der Meinung, es gibt überhaupt keine Aliens. Du kennst diese Meinung auch sicher, sondern der ist eben der Meinung, dass es alles nur terrestrische Technologie, die inzwischen so dermaßen weit fortgeschritten ist, dass sie uns eben als außerirdische Technologie verkauft werden kann. Aber
Es ist für mich absolut eine Möglichkeit.
Ja, ja.
Ehrlich gesagt, ich beschäftige mich schon sehr lange damit. Und das ist aber ein interessanter Punkt. Das ist wirklich ein interessanter Punkt, weil man kann da wirklich sagen, ja, Tesla hat vor 100 Jahren in Richtungen geforscht, die uns jetzt noch wie Science Fiction vorkommen. Wer sagt denn nicht, dass also diese ganzen Dinge, und Thompson Brown, glaube ich, ist der Mann, dass die einfach abgespalten wurden, in Black Projects weiterentwickelt wurden. Und was da jetzt wirklich in Roswell abgestürzt ist, weiß man halt auch nicht. Aber ich glaube, die Wirklichkeit ist irgendwo dazwischen. Mhm. Also,
da gibt es ja noch die Haunebu-Flugscheiben.
Ja, ja, na klar, puh, das ist ja, das haben wir wieder bei Paperclip ja. Und so weiter. Aber
im Vierten Reich,
also. Ich glaube, dass solche Aussagen oft, also ja, das war ein Objekt, das ist da drüber geschwebt, hat dann plötzlich seine Richtung geändert, und das kann unmöglich von Menschen gebaut sein. Ja. Das finde ich mal interessant. Also woher will der oder diejenige wissen, was wir inzwischen in Projekten, die seit 60, 50 Jahren laufen, tun können oder nicht? Da wäre ich sehr vorsichtig. Andererseits wieder, glaube ich, wenn man sich das Spektrum aller Sichtungen hernimmt, da gibt es eben auch Dinge, die haben wirklich mit Technologie in dem Sinn gar nichts mehr zu tun. Daher glaube ich nicht, dass das alles nur auf irgendwelche CIA-Projekte zurückzuführen ist, aber okay, ist ein legitimer Standpunkt durchaus.
Aber was natürlich schon auffällt, ist eben dieses gleiche Muster, irgendwie von diesen Leuten, die der Meinung sind, dass sie Implantate im Kopf haben. Jim Keith ist ja natürlich ein Mensch gewesen, der Zeit seines Lebens verzweifeltste Briefe von Menschen bekommen hat, die versucht haben, bei amerikanischen Botschaften Schutz zu suchen, irgendwo auf der Welt unterzukommen, weil sie eben ihr Leben lang gepeinigt und verfolgt wurden von diesen Aktionen, die durch Implantate passieren. Vielleicht sollte man das einmal ein bisschen ausführen, was das bedeutet, ein Implantat zu besitzen. Das sind Stimmen, die den ganzen Tag dir irgendwelche Sachen einflüstern.
Stimmen.
Okay. Es sind körperliche Reaktionen, die hervorgerufen werden, dass zum Beispiel, wenn du versuchst zu schlafen, du durch leichte Elektroschocks am Schlafen gehindert wirst. Sie können deine ganze Körperchemie verändern. Sie können dein Geschmacksempfinden verändern. Sie können dir Bilder in den Kopf schicken.
Bilder in den Kopf schicken.
Sie können dich Sachen sehen lassen, wo natürlich sofort jeder sagt, der das hört, na ganz klar, der ist psychotisch. Dieser Mann ist schizophren. Ich erwähne das jetzt deshalb, weil eben bei vielen solcher Menschen dann wirklich ganz seltsame Dinge im Kopf gefunden wurden, wenn sie es denn schafften, dass irgendein Arzt ihnen mal einen Kopfröntgen machte, weil...
Wie bitte Also man hat dann diese Implantate gefunden und hat man, woher weiß man denn, dass diese Effekte durch dieses Implantat hervorgerufen werden?
Das weiß man nicht.
Das weiß man nicht. Das ist also Spekulation. Ja. Man weiß auch nicht, mit welcher Technologie man jemandem ein Bild in den Kopf schicken soll. Aber zum Beispiel Nick Baggage forscht auch sehr viel von neuen, beschäftigt sich sehr viel, also ist ein amerikanischer Journalist, glaube ich, wohnt in Alaska, sein Vater war Kongressabgeordneter, der beim Flugzeugabsturz ums Leben kam. Und da habe ich letztens ein sehr spannendes Interview gehört, da ging es auch um neue Mensch-Maschine-Interfaces, also direkte Links, Matrix-Lesen. Und auch um sogenanntes Quantum Computing, wo also gewisse Rechenoperationen in unglaublicher Geschwindigkeit ablaufen, also wo ein normaler Rechner wirklich Milliarden von Jahren rechnen würde, das macht der in einem Zucken. Aber es sind, wie gesagt, nur bestimmte Rechenoperationen auch. Aber wenn man dann diese Dinge kombiniert, dann könnte man wirklich das Gehirn entschlüsseln.
Ja.
Also man bräuchte ja, glaube ich, drei Großrechner, um auch nur eine Synapse zu simulieren, die da irgendwie feuert. Ich dilettiere jetzt ein bisschen, weil ich jetzt kein Spezialist bin. Aber mit Quantencomputern könnte man diese Vorgänge entschlüsseln und da wäre es dann auch möglich, theoretisch, dass man wahrscheinlich auch das Gehirn so weit dekodiert, dass man auch Bilder hineinschicken kann und natürlich auch empfangen kann.
Ja.
Das sind Technologien, von denen nicht in der breiten Öffentlichkeit, aber sehr wohl hinter verschlossenen Türen oder naja, gar nicht einmal so hinter verschlossenen Türen, aber halt gesprochen wird, die also am Horizont sind, die denkbar wären, teilweise schon existieren, das weiß man ja dann nie, das ist immer so ein Graubereich zwischen was ist noch denkbar und was gibt es schon, ist ja klar, weil die Forschung dann natürlich geheim gehalten wird, auf wirtschaftlichen Gründen ganz einfach, da braucht man gar nicht Verschwörungen. Aber ja, total spannend. Und dann natürlich sind wir aber da, also auch Club FM gab es ja schon Leute, die Entführungserlebnisse hatten. Wenn es möglich ist, mit dieser Technologie Bilder und Stimmen zu projizieren, dann ist alles offen.
Dann ist alles offen.
Dann ist alles offen. Wenn es wirklich geht, ist alles offen.
Kannst du eine Gegenwelt entwerfen nach deinem Gutdünken?
Dann sind auch UFO-Sichtungen. Dann
natürlich.
Hat der das gesehen? Auf jeden Fall. War ein Riesending. Ja. Aber nur, sobald es ein Foto gibt, ist es dann wieder. Also, das, keine Ahnung. Ich meine, da ist für mich jetzt aber nur die Denkgrenze, dass man durch die Veränderung der Realität einer Person dann auf einmal auch seine Kamera verändert.
Und ja.
Da, gut, da kann man jetzt auch weiter spekulieren,
genau,
vielleicht.
Genau.
Ja, wurscht. Aber okay.
Wir könnten dann gleich auf Todesstrahlen eingehen.
Ja, es kam schon im Chat HARP und solche Dinge. Todesstrahlen ist natürlich von Nikola Tesla ein Konzept gewesen, das er entwickelt hat in Anfang des Jahrhunderts.
Die stehende Welle.
Genau. Und er hat es auch Roosevelt damals vorgeschlagen. Bitte. Oder machen wir vielleicht vorher eine kurze Pause?
Kleine Pause, ja, genau.
Kleine Pause, gut. Dann machen wir jetzt also eine kleine Pause. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und ich spiele den recht netten Song namens Jackson Square, auch von Flexen.
An invitation to the bar.
Spell it out.
Thank you.
Ja, ein wahrlich seltsames Lied, aber sehr passend.
Überhaupt, die ganze Musik von Flexen sehr passend ist, deswegen haben wir die auch veröffentlicht.
Auf ja, genau. Also
Brui.
Auf Brui, vielleicht kurz jetzt Werbung für Brui, Überklang, Ausgabe Nummer 45, 46 gibt es inzwischen ja auch schon.
Ja.
Alle zwei Wochen machst du da einen Podcast
über www.listening.at, eher musikalische Themen. Und wir haben auch ein kleines Netlabel, wo wir Sachen, die uns wirklich extrem taugen, im Netz veröffentlichen. Und ja, ist ja eigentlich lustig, weil ich früher mal die Nachfolgesendung nach dir auf Radio Helsinki hatte, Hörbar Abstrakt. Und ich immer so drauf gezittert habe, dass du den Anfang von meiner Sendung nicht abschneidest. Und bei dieser Gelegenheit Musik gehört habe, die unglaublich war. Und so haben wir uns ja kennengelernt. Die Nachfrage dann, was ist denn das? Ah, das ist eine Band von Tarek. Aha, Flexen,
Melchior. Ja, von Tarek stimmt nicht ganz. Aber,
und
ich habe dann eine Mail gefordert bekommen und dachte mir, was will der Mensch von mir? Und dann bin ich erst draufgekommen, okay, das bist du. Und Melchior ist ja auch inzwischen als Download verfügbar. Und
genau.
Melchior werde ich heute sicher auch noch ein Stück spielen. Weil hier und da müssen wir ein bisschen eine Pause machen, um
stimmt.
runterzukommen
wieder. Das ist wahr.
Gut.
Klettern wir wieder rauf.
Big up and respect and flexen, schreibt Andrew der Misch.
Danke. Ah, das ist nice. Schön.
Ja. Da gibt es Stimmen im Kopf durch Mikrowellen. Und Kuh. Ja.
Perfekter Satz. Todesstrahlen. Etwas das plakative Titel, wo es um die Elektro, um die Beeinflussung von Menschen einzeln oder in Massen durch elektromagnetische Strahlung geht. Ich muss gleich dazu sagen, bin nicht der große Wissenschaftler, der das jetzt super genau erklären kann. Ich kann nur sagen, soweit ich es verstanden habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Hochfrequent durch Mikrowellen im Spektrum, im gleichen elektromagnetischen Spektrum und äußerst niederfrequent mit diesen Extreme Low Frequency Wellen, mit den viel zitierten 11 Wellen. Mikrowellen, glaube ich, eher um Leute zu bestrafen, obwohl natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass man durch Mikrowellen senden kann, dass man mit Mikrowellen Leute beeinflussen kann, dass man angeblich durch Mikrowellen sogar schon drahtlose Kommunikation möglich machen kann.
Aber das ist aber nicht so angeblich. Da gibt's, da muss ich jetzt ein bisschen aus meiner Erinnerung sprechen. Ich habe jetzt leider keine Referenzen parat, aber man kann also durch Stimulation, glaube ich, der Flüssigkeit im Ohr wirklich Stimmen über Mikrowellen in den Kopf projizieren. Da gibt es, soweit ich mich jetzt erinnere, sogar Patente und offenbar auch Möglichkeiten. Das heißt, also Leute, die Stimmen hören, sollte man zusammen nachfragen. Woher die jetzt wirklich kommen? Also, dass sie hören, ja, okay, ja, aber es kann verschiedenste Gründe haben.
Und
sie müssen also auf keinen Fall verrückt sein, sondern es kann sehr reale Gründe haben unter Umständen.
Um ein bisschen den Haken zu schaffen zu diesen Implantatsopfern, von denen wir gerade vorher gesprochen haben, noch so ein nachweisbares Faktum außer den Implantaten, die man finden kann in diesen Menschen, wenn man will, ist, dass diese Menschen eigentlich ausnahmslos behaupten, dass wenn sie den Stimmen nicht folgen, sie ganz komische körperliche Phänomene vor allem in ihren Wohnungen erleben. Zum Beispiel sowas wie Sonnenbrand, Krebssymptome, Kopfschmerzen, Augenbluten.
Augenbluten?
Augenbluten. Und das sind Symptome, die auf extreme Bestrahlung mit Mikrowellentechnologie hinweisen, ganz einfach. Es gibt auch, und das ist ja was du messen kannst, wenn die Haut verbrannt ist zum Beispiel, ne? Etwas, was du beweisen kannst. Es gibt da ein Beispiel, was ich unglaublich arg finde, weil es ja wirklich absolut dokumentiert ist. In den 60er Jahren gab es die amerikanische Botschaft in Moskau, du kennst das sicher, das ist eine ganz berühmte Geschichte, deren Botschaftsangestellten auf einmal diese ganzen Symptome aufwiesen, aus dem Nichts heraus. Plötzlich hatten alle Kopfweh, die Augen, aus den Augen begann es zu bluten. Bei den Menschen wurden später dann leukämieähnliche Symptome festgestellt und die sind so ziemlich samt und sonders alle gestorben. Und da wurde, wie man heute weiß, das CIA hinzugezogen, der allerdings nicht dazu da war, um die Menschen dort zu evakuieren, beziehungsweise sie wenigstens zu informieren, sondern der absichtlich die Leute in dieser amerikanischen Botschaft im Unklaren ließ und sich dort in anderen Häusern verschanzt in der Nähe, um das Phänomen, diese Technologie zu studieren. Weil man natürlich sofort witterte, hallo, die Russen haben da was, was wir nicht haben. Und bereits 5 Jahre später gab es in Amerika ein sehr interessantes Gerät von der McFarland Corporation namens moduliertes Elektronenwaffenröntgen-Atomaggregat. Klingt nach purer Science-Fiction. Allerdings weiß man, dass da eine Technologie drinnen war, die die NASA sofort in ihrem orbitalen Kommunikationssystem verwendete. Also da muss schon was drinnen gesteckt sein, was eben mit dieser elektromagnetischen Technologie gut zurechtkam. Und dann gab es natürlich die üblichen Tests der US-Armee. Wir lesen hier von einem Dr. Dietrich Beischer, der 7000 Versuchspersonen innerhalb der Navy mit schädlichen Mengen an Mikrowellenenergie bestrahlt hat. Auch das dokumentiert ein Mann, der übrigens kurz nachdem er seine Testergebnisse auf einem Symposium 1973 veröffentlicht hat, auf sehr rätselhafte Weise verschwunden ist. Ja, und es gab auch dokumentierte Versuche und das in den 80er Jahren, also nicht, dass man glaubt, das hörte in den 60er Jahren wieder auf, dokumentierte Versuche der Bestrahlungen an Tierföten mit dem Ergebnis von irreversiblen Nervenschäden an den Tieren, die überlebt haben. Und ich denke mir, nach allem, was man weiß über MK-Ultra, wurde das sicher nicht nur an Tierföten gemacht, sondern auch an Menschenföten, denke ich mir.
Dryas schreibt im Chat, das ist ja wie in Akte X, oh ja. Mhm. Und wir haben also die Todesstrahlen erwähnt. Beschreibst du da jetzt verschiedene Auswirkungen dieser Todesstrahlen? Die wurden ja tatsächlich auch, ich glaube in den 30er Jahren, von Roosevelt ernsthaft in Betracht gezogen, umgesetzt zu werden, oder?
Ja, ich habe jetzt nur das beschrieben, was man nachlesen kann, weil es mir einfach so wichtig ist, dass wenn man später dann spekuliert über Sachen wie den russischen Specht, sehr berühmt, oder Harp, dass man schon weiß, dass das alles auf einer Grundlage basiert, die man wirklich also nachlesen kann. Das ist nicht einfach irgendwie, habe immer Angst, dass man da sofort in diese Verschwörungsecke gestellt wird, wie es auch meinem Bekannten von mir oft passiert, dass dann, sobald man anfängt von sowas zu reden, jeder sagt, ja, Harp, ja, ganz klar. Implantate. Ja, sicher.
Harp existiert, man kann sich Fotos davon im Web anschauen und Harp existiert, um mit 11 Wellen zu arbeiten, mit U-Boot und Unterwasser- bzw. unterirdisches Radar und auch um die über die ionosphärische, also über die Ionosphäre werden diese Wellen reflektiert und auch verstärkt, interessanterweise. Mhm. Also nützt dann auch noch einen Resonanzeffekt aus. Und man kann also theoretisch ganz große Landstriche elektromagnetisch beeinflussen. Das ist aber jetzt keine Verschwörung, sondern genau, das ist einfach, was Harp macht.
Wieder eine schöne Spekulation, schön ist sie eigentlich gar nicht, sondern schier, dass eigentlich das Ozonloch nicht wirklich von den Emissionen kommt, die wir da in die Atmosphäre hinausschießen, sondern von diesen elektromagnetischen Versuchen. Nur eine Spekulation.
Es gibt Befürchtungen oder immer wieder auch Aussagen von den Wissenschaftlern, die sich mit Harp auseinandersetzen, dass bei manchen Versuchen sich Teile der Ionosphäre in Weltraum verflüchtigen könnten durch Überhear-Effekte. Das heißt, auch das ist denkbar, ob das Ozonloch jetzt wirklich daher kommt. Woher soll man das wissen?
Weiß man nicht. Harp jedenfalls ist ja eigentlich nur eins der neueren Dinge. Es gab ja in den 70er Jahren eben diesen russischen Specht. Da weiß man inzwischen, dass die Russen diese Tesla-Super-Aggregate gebaut haben, 7 an der Zahl, die man sehen konnte. Man konnte auf Bildern sehen, diese komischen Explosionen, diese roten, weißen Lichter. Man konnte ein Donnergrollen hören.
Was für Explosionen?
Lautlose Explosionen. Das sind Dinger, die einfach die Ionosphäre aufgeheizt und beschossen haben.
Die Sprites nennt man.
Ja, genau, Sprites.
Okay, aber da habe ich immer einen Bericht gelesen, dass das irgendwie ein interessantes Phänomen ist, das ja so in astronomischen Kreisen diskutiert wird. Und das bringt man auch in Zusammenhang mit Harp-ähnlicher Technologie.
Genau. Also diese, man nennt das russischer Specht, weil zur Zeit dieser Versuche sämtliche Empfangsgeräte wie Radios, wissenschaftliche Geräte ein gewisses Klacken aufwiesen, das auf einen Specht erinnert. Deswegen sagt man russischer Specht. Das waren eben diese russischen Versuche. Und da kann man jetzt natürlich wieder sagen, dass zum Beispiel ein sehr schlimmes Erdbeben in China in den 70er Jahren, das ganz kurz darauf passierte, mit diesen Versuchen zusammenhängt, weil man ja das Wetter anscheinend damit doch sehr beeinflussen kann, je nachdem, wie man diese Strahlendosen in die Ionosphäre dosiert, wie schnell man sie hinausschießt.
Als Laie kann ich nur sagen, man hantiert damit riesen Energien. Ja. Also Harp schießt unglaubliche Mengen in die Ionosphäre und dort wird es verstärkt. Naja, es kann das Zünglein an der Waage sein.
Genau. Aber es gibt ja auch die Theorie, dass der Tsunami, diese Tsunami-Katastrophe durch sowas ausgelöst
wurde. Das würde. Erdbeben, dessen, ja. Das die Ursache war. Ja, ja, ja. Die Spekulationen gibt es immer und man kann sie aber auch nicht ganz von der Hand weisen. Man kann sie leider auch nicht beweisen und wenn man es könnte, dann.
Denn diese stehenden Wellen, die da erzeugt werden aufgrund von Tesla-Technologie, die wirken ja nicht nur hinauf, sondern die wirken ja auch in den Erdkern, weil die werden ja angeblich durch die Energie im Erdkern gespeist. Ne? Also ja, da kann man auch tektonisch, ja ich kann es halt auch nicht wirklich wissenschaftlich da auffassen, aber man kann da sicher nicht nur oben, sondern auch unten in unserer Mutter Erde ganz schöne tektonische Geschichten auslösen, wenn man damit herumspielt. Es ist einfach ein Riesenspielzeug für ein Kind, das nur auf Knöpfe drückt, denke ich. So viel kann man möglich. Als Unwissenschaftler sagen.
Ja, ja.
Ja, man konnte das, natürlich wurde das laut Papieren, die man kennt, empfohlen vom CIA zur Kontrolle von Aufständen, Geiselbefreiungen in geheimen Operationen, natürlich im Krieg. Es gibt so viele Beispiele.
Stichwort Crowd Control ist sowas. Also der Crowd Control, also die Kontrolle großer Massen, da hat man einige Instrumente schon entwickelt, vor allem Mikrowellenwaffen, die eine Empfindung auf der Haut verursachen, als würde man verbrennen. Und es ist wie beim Phaser in Star Trek, mal die Frage, also die werden immer Non-Lethal Weapons genannt.
Genau.
Colonel John Alexander, glaube ich, heißt der Mann, ist einer der Treiber in diesem Bereich. Und dann gibt es zum Beispiel, und das wurde im Irak eingesetzt, so ein tonnenförmiges Objekt. Und das ist bekannt, da wird es auch einige Irak-Veteraner geben, die davon berichten können. Das Ding hat man eingeschalten und ist auf eine Masse gerichtet und die war also völlig verwirrt. Also die waren gerade noch bereit dazu, da irgendwas zu stürmen und plötzlich sind alle irgendwie schreiend am Brunnen oder waren einfach völlig verstört. Und auch US-Soldaten sind dadurch beeinflusst worden. Das heißt, man hat da einfach Versuche gemacht. Man hat da, das sind also diese Tonnen, ich weiß nicht genau, wie sie aussehen, ehrlich gesagt, ich habe da mal ein Foto gesehen, aber. Und der CIA hat also einige davon, ich glaube, es gibt so 15 Stück, in den Irak verfrachtet und auch GIs sind dann also völlig verwirrt nach zwei Tagen auf einmal wieder auftaucht. Also der hätte eine Wache schieben sollen und ist einfach weggegangen. Gibt's, also gibt's
und gibt's. Weil wir, glaube ich, auch einige Hörer aus Deutschland haben, das ist ja alles viel näher bei euch und bei uns als irgendwo in irgendwelchen Kriegen. Zum Beispiel, wenn man auf die Homepage, ich kann jetzt den Titel nicht sagen, von Grazina Fusa und Franz Bludorf geht, die haben sich besonders mit einem Phänomen in Berlin beschäftigt. Neben dem Flughafen Tempelhof gibt es eine Anlage, das trägt den schönen Namen, Codename Teddybär. Die angeblich oder anscheinend sehr arge elektromagnetische Wellen aussendet und für unangenehmste Symptome wie ständige Brummtöne im Kopf sorgt. Also so weit ist das nicht entfernt.
Oh, Brummtöne, das war ein Thema. Weil jemand die Frage stellt, Channel 19, glaube ich, ja, diese Sendung wird auch wie alle anderen im Archiv landen.
Nein,
natürlich. Aber wir freuen uns über Live-Hörer und einige haben sich doch eingefunden und vielleicht werden es noch ein paar mehr und so weiter.
Ja, Technologien ohne Ende. Erst kürzlich habe ich wieder gelesen von Türmen, die in Amerika stehen und die via elektromagnetischer Strahlung, EDOM heißt das, Electronic Dissolution of Memory, Menschen, denen vorher hypnotische Befehle implantiert wurden, steuern kann, deren Gedächtnis löschen nach Belieben. Also diese Türme gibt's, die senden Frequenzen, die man messen kann. Ach, dann, mein Gott, es gibt jede Menge.
Ja, und wir haben bitte die Stadt vollgepflastert mit Aufbauten, die elektromagnetische Strahlung aussenden, nennt man Handytürme. Gut, ja. Ist in einem anderen Frequenzbereich, nehme ich an, obwohl, da gibt es auch interessante Korrelationen. Aber das ist was, wo ich mir schon lange denke, irgendwie ist das dieser Feldversuch, den finde ich doch sehr seltsam.
Ja,
und so praktisches Zeug
ist. Stell dir mal vor, gerade in Österreich, wo in Österreich, Österreich ist ja ein gelobtes Land mit so vielen Handyanbietern wie, glaube ich, sonst nirgendwo auf der Welt, habe ich mal gelesen. Und wirklich jeder besitzt eins dieser kleinen piependen Dinger. Und in dem Fall, wenn man einfach einmal, sagen wir so, alle Österreicher außer Gefecht setzen wollte, bräuchte man ja nur ein kleines Signal über das Handy ausschicken. Über alle Handys.
Oder die Türme.
Ich meine, die Türme.
Ja, da weiß ich jetzt natürlich nicht drüber und da, wie weit das kontrolliert wird, aber ich glaube gar nicht. Ja, das war, wie gesagt, das war eine der paranoiden Fragen, die sich mir aufgedrängt haben, nachdem ich ein paar Tage da damit beschäftigt habe.
Wir könnten jetzt ein bisschen philosophischer werden, vielleicht.
Naja, wir sind jetzt irgendwie bei der Geschichte eigentlich angelangt. Das heißt, MKUltra, Attentäter sollen erzeugt werden, aber auch Massenkontrolle. Aber wo nahm das Ganze eigentlich seinen Anfang?
Ja, genau. Wie kommt es dazu, dass man so herumfuscht am Menschen? Eigentlich ist das ja unglaublich, wenn man denkt, dass Psychiater, Mediziner, also das sind ja eigentlich so, haben die nicht so einen hippokratischen Eid geschworen, ja, Leben zu retten? Wie kommen die eigentlich dazu, Menschen so zu missbrauchen?
Sie brechen den Eid, ganz einfach.
Genau. Ja. Und warum tun die das? Das hat seine Grundlage bei einem deutschen Forscher eigentlich, Wilhelm Maximilian Wundt, der lebte von 1832 bis 1920, hat gelehrt an der Uni Heidelberg. Und der hat für eine Revolution in der Psychologie und Psychiatrie gesorgt, indem er ein Institut für experimentelle Psychologie gegründet hat. Und Maximilian Wundt hatte die Lehre, dass der Mensch eine bessere Maschine ist. Er unterscheidet sich vom Tier durch seinen Geist, keinesfalls aber hat er eine Seele. Das war damals, Anfang des 19. Jahrhunderts, eine unheimlich revolutionäre Ansicht. Und dieser Herr Wundt begann dann die ganze Psychiatrie und Psychologie zu reformieren, indem er Labors schaffte und wo er und seine zahllosen Schüler, bis heute wird das so gemacht, körperliche Reaktionen ganz exakt gemessen haben, Atemfrequenzen gemessen haben, Schweißreaktionen, Muskelfunktionen gemessen haben und es zählte einfach nur das exakte Ergebnis. Sozusagen ist das menschliche Wesen als zur Laborratte reduziert worden. Und das ist nicht so, dass das ein Mensch, der heute keine Rolle mehr spielt, sondern das ist ein Mensch, der eine Rolle in der Psychologie bis heute spielt. Wilhelm Maximilian Wundt, auf den berufen sich und beriefen sich vor allem auch in den 60er Jahren alle berühmten Psychiater und Psychologen.
Eine Frage möchte ich nur noch kurz anmelden, und zwar von Eraser über Bluebeam, aber da kommen wir jetzt dann wahrscheinlich, oder weißt du gar nichts drüber? Okay, dann sorry, Eraser über Bluebeam.
537 Projekte. Ja,
also, der Doktor weiß nicht alles. Gut, gehen wir weiter in der Geschichte.
Ja, wie gesagt, das war die Berechtigung, Menschen als Material für Forschungen zu missbrauchen und Wilhelm Wundt hat natürlich auch sämtliche Psychiater und Mediziner während des Dritten Reichs beeinflusst. Man darf auch nicht vergessen, die Eugenik, ein ganz, ganz schlimmes Thema, was dann in die Forschungen zur Rassenhygiene im Dritten Reich mündete. Ja, da kann man dann schon philosophisch werden. Also wer entscheidet, also bei Eugenik geht es einfach um die Züchtung von lebenswertem Material gleichzeitig mit der Entscheidung, wer wird jetzt als lebenswert eingestuft und wer nicht. Und ja, das wurde in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts schon gemacht. Eugenik-Institute gab es dort die ersten, interessanterweise immer gesponsert von Amerika aus, von der Rockefeller-Stiftung hauptsächlich, die ja dann auch während des Dritten Reichs sämtliche medizinische Versuche immer weiter finanziert hat.
Und Rockefeller hat übrigens auch Hillary Clinton angeblich in der UFO-Frage gebrieft, weshalb jetzt alle hoffen, dass Hillary da was weiterbringt, aber ist da überhaupt nicht.
Und
nur ein Einwurf, Entschuldigung.
Noch ein kleiner Einwurf. Wilhelm Maximilian Wundt, dessen Großvater war bekannt als Frater Raphael innerhalb des Bundes der Illuminaten. Also ob Wundt selber bei den Illuminaten, weil die gab es ja offiziell damals schon nicht mehr, weiß man nicht, aber ja.
Also man kann jetzt also sagen, dass Anfang des Jahrhunderts des vorigen, müssen wir sagen, am Ende des vorigen Jahrtausends, Menschen aus ganz bestimmten Kreisen, also vor allem auch aus Geheimorden, begonnen haben, sich mit der Frage zu beschäftigen. Erstens einmal, wie trennt man die Spreu vom Weizen nach ihrer Sicht?
Ja.
Und wie beeinflusst man dann
genau
den Weizen?
Und der Weizen ist eben nur Weizen und hat keine Seele. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil diese Linie von Wundt geht ja weiter mit Pavlov, den kennen sicher alle. Das war derjenige, der seinen Versuchstieren Löcher in die Wangen gebohrt hat, um ihren Speichelfluss zu messen, wenn er eine Glocke geläutet hat, bevor die Fütterung kam. Das waren ja eigentlich die ersten Experimente zur Konditionierung. Das wurde dann natürlich auch in Amerika weitergeführt mit Menschen. Da gab es zum Beispiel den John B. Watson, den Gründer der Behaviorismus-Schule, der das mit Menschen bzw. mit Kindern fortgeführt hat. B.F. Skinner haben wir schon erwähnt, mit seiner berüchtigten Skinner-Box, also alles anerkannte und berühmte Forscher und allesamt direkte Vorgänger der Mind-Control-Forschungen der CIA, auf jeden Fall. Und immer mit, aber das sage ich jetzt wieder nur so, ohne das jetzt wirklich nachweisen zu können, alle mit ganz komischen Verbindungen zu den Freimaurern, schottischen Ritus zum Beispiel.
Ja, Scottish Rite ist ja ganz groß in der NASA. Wie gesagt, das Buch von Richard Hoagland, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Dark Mission, ganz spannend, beschreibt also, wie die NASA sich als Ex-Nazi-Offizieren zum Teil, also Werner von Braun war ja SS-Offizier, und sehr vielen Scottish Rite Angehörigen und dann noch den Magiern, wie er sie nennt, zusammensetzt. Stößt dort auch an die Grenze von Mind Control, ganz spannend, wobei er da auf Astronauten eingeht, auf Mondastronauten, die sich einfach nicht mehr erinnern können, was sie erlebt haben und darüber sehr frustriert sind, aber nur sehr selten drüber sprechen, gar nicht in der Öffentlichkeit. Und The Lie is different at every level. Also die Lüge, es ist einfach eine verschiedene Lüge auf jedem Level und das stimmt irgendwie. Und wenn man eine Technologie hat, mit der man empfundene Wirklichkeit, indem man das Bewusstsein beeinflussen kann, dann ist einfach alles wieder offen. Und das ist das, was mir in den letzten Tagen wirklich zu denken gegeben hat, im Zusammenhang mit vielen Dingen, die auf CropFM besprochen werden. Das heißt nicht, dass die deshalb weniger interessant sind, aber der Ursprung und die Intention könnte zumindest teilweise ganz andere sein, als man es auf den ersten Blick annimmt. Ja. Und das finde ich sehr gruselig.
Stimmt. Schottischer Ritus wollte ich noch anmerken, vorher heavy involviert in die amerikanische Psychiatrie und in die britische mit dem sogenannten Tavistock-Institut, ein Institut, das es heute noch gibt. Das gibt es seit den 20er Jahren, das sich immer mit Psychiatrie beschäftigt hat und von Rockefeller und vom schottischen Ritus. Ich glaube, der Direktor wird traditionell immer von einem Freimaurer des schottischen Ritus gestellt. Sehr viel mit Mind-Control-Forschungen, sehr viele Psychiater.
Der Direktor von was?
Vom Tavistock-Institut, von diesem sehr seltsamen, kann man im Internet anschauen, wo man eigentlich nicht wirklich weiß, was die eigentlich genau machen. Institut für, wie heißt es, kann ich jetzt nicht sagen, muss ich irgendwann nachschauen.
Und dann in den 20er und 30er Jahren, ich habe schon kurz erwähnt, Harvard, glaube ich, da wurde sehr viel geforscht in die Richtung.
Ja, in Deutschland aber.
Also na, Harvard jetzt nicht? Okay.
Harvard?
University, ja. Harvard University.
Harvard University, also ja natürlich, John B. Watson, Entschuldigung, Behaviorismus-Schule, ja genau. Konditionierung.
Konditionierung, was ja im Grunde jetzt Mind Control im engeren Sinne ist.
Stimmt, ja. Und so setzt sich diese Linie fort und so, finde ich, kann man ein bisschen erklären, wie es dazu kam, dass Psychiater in den 50er und 60er Jahren einfach Leute für ihre unglaublichen Versuche missbrauchten. Also Versuche, die schlimmer, wenn man sich das durchliest und sich das so vorstellt, dass einem selber das passiert, mit einem Angst und Bang, oder?
Ja, nennen wir jetzt vielleicht nochmal, bringen wir mal ein drastisches Beispiel, was jetzt da. Es gibt ja auch sehr viele, die da ausgestiegen sind, die irgendwie davon gekommen sind. Also in diesem Thread von Anselm kann man einige Interviews, Video, als auch Audio nachvollziehen, also hören,
genau.
BBC-Dokumentation etc., wo also Leute aus solchen Programmen ausgestiegen sind, irgendwie aussteigen konnten und darüber sprechen. Kannst du da vielleicht exemplarisch da sowas nennen, was jemanden da widerfährt?
Ganz wichtig ist zum Beispiel das Church Committee Hearing, das 1977, glaube ich, war, das aufgrund von engagierten Kongressabgeordneten zum ersten Mal das CIA Dokumente in diese Richtung freigeben musste, die eben bewiesen, dass das CIA diese furchtbaren Versuche an Menschen durchgeführt hat. Und der CIA hat dann auch 9 ausgewählten Menschen, die MK-Ultra-Experimente überstanden haben, ein Schmerzensgeld von jeweils in der Höhe von $100,000 gezahlt. Also 9 Überlebende. Ich habe ein Video gesehen von einer Dame, die das überlebt hat, ein Wrack, weil man muss ja dazu sagen, die meisten Menschen, die diese Versuche überlebt haben, wurden auf ihre vegetative Existenz reduziert. Es gibt zum Beispiel den berühmten Fall von Leonard Kille, ein Mann, der mit seiner Frau Streit hatte, und seine Frau hat dann gemeint, er soll sich bei einem Psychiater behandeln lassen. Also das war ein vollkommen unschuldiger Mann, ein Elektroingenieur. Der Psychiater hat ihm dann geraten, er soll sich doch diese neue Implantatstechnologie machen lassen. Das würde ihm bei seinen Problemen helfen.
Wann war das?
Das war in den 50er Jahren, glaube ich noch.
In den 50ern hat man schon mit Implantaten gearbeitet?
50er, 60er Jahren, ja. Genau, kann ich das Datum jetzt nicht sagen. Okay. Und der bekam dann damals noch, also nicht mit Funkempfänger, sondern der bekam mit Drähten Implantate eingesetzt. Und ja, der Weg dieses Mannes von einem gesunden Mann, der Probleme mit seiner Ehefrau war, bis zum Tod, der war zum Schluss gelähmt und konnte nicht mehr sprechen, war ein relativ kurzer. Und das war eigentlich ein Rat seines Psychiaters, sich eben in ein solches USA-nahes Krankenhaus zu begeben und dort diese neue Therapie zu versuchen. Das ist nur so ein exemplarisches Beispiel, dass es alle treffen konnte. Es gibt auch ein sehr berühmtes Beispiel von einer Psychiaterin, die von ihrem Kollegen missbraucht wurde für Versuche. Es gab dann nicht die Guten und die Bösen, sondern es wurden einfach alle benutzt.
Was ist dann denen passiert jetzt? Zum Beispiel jetzt das letzte Beispiel, das du genannt hast.
Diese Psychiaterin wurde diesen berühmten psychischen Driving und Depatterning-Versuchen ausgesetzt. Das heißt, die wurde in Dunkelkammern eingesperrt, die bekam hohe Gaben von LSD. Ihre Gespräche mit ihrem Kollegen, also der Grund, warum sie da überhaupt hineinkam, war, dass ihr Kollege gemeint hat, wenn sie an diesem bestimmten Krankenhaus arbeiten will, dann müsste sie sich testen lassen auf Eignung. Und der Test bestand darin, dass sie für einen MK-Ultra-Versuch verwendet wurde. Und etwas fällt mir noch ein, was natürlich ganz vielen Menschen einer ganz großen Bevölkerungsgruppe damals passierte, das waren die Immigranten. Immigranten wurden mit Vorliebe für MK-Ultra-Versuche genommen, da sie kaum soziale Bindungen hatten in Amerika und nicht gut die Landessprache sprachen, also nicht gut Englisch sprachen, also sich deswegen auch nicht verständlich machen konnten, wenn sie Hilfe suchten.
Und gibt es da jetzt auch irgendwelche Aussagen, was man, also diese Opfer, die dann irgendwie da rauskamen, was sie glauben, warum das gemacht wurde?
Das wissen die meisten bis heute nicht. Aha. Aber sie wurden nicht informiert.
Okay, das heißt also, diese Casey O'Brien ist tatsächlich irgendwie eine Ausnahme, weil die hat sich da vollständig daran erinnern können.
Ja, Casey O'Brien.
Ja, ja, ich weiß schon, aber.
Ein Sonderfall.
Ein Sonderfall, ja.
Es ist ja auch wirklich, es gibt ja Deprogrammierer, etwas, das es früher nicht gab. Es gibt heute Menschen, die erkennen können, wenn jemand programmiert wurde vom CIA und die dann irgendwie eine Art Gegenprogramm starten, um alles diese schlimmen Sachen, die da entweder durch Hypnose oder durch Implantate in einem Menschen hineingepflanzt wurden, wieder rückgängig machen können, angeblich. Aber das weiß ich jetzt wirklich nur von dem Buch einer Frau, von der Jim Keith behauptet, das sei vollkommene Desinformation.
Okay.
Ist die Frage natürlich auch, ob der CIA solche Deprogrammierer überhaupt zulässt.
Naja.
Weil das Ganze wird ja dann meistens öffentlich gemacht und kann ich mir kaum vorstellen.
Ja, es gab da auch einmal, der kommt im Buch von das Philadelphia-Experiment vor, von Oliver Gershitz. Da gibt es diesen Mann, dessen Name mir jetzt aber nicht einfällt, der angeblich zurückgeschickt wurde, um Jesus zu ermorden und eine Blutprobe zu nehmen. Ich habe ihn auf der Zunge, den Namen. Auch sehr erstaunlich, was er so von sich gibt. Und ich frage mich da halt immer, wirklich die Frage ist, und das ist jetzt auch schon ein paar Mal rausgekommen, ne? Also man ist da natürlich sehr uneins, welche Informationen jetzt valide sind und welche nicht. Und zu Recht, denn wir reden hier von etwas, das Menschen Dinge glauben macht, die nicht wahr sind, und Dinge tun lässt, die sie nie tun würden. Das heißt, wie soll man denn jetzt, also man darf, glaube ich, niemanden, der aus so einem Programm kommt und sagt, ich pack aus, glauben einfach so. Man muss da, glaube ich, sehr vorsichtig sein.
man kann sich auch nichts zusammenreimen, würde ich sagen, oder? Es wird immer schwieriger, auf je mehr man draufkommt, weil je mehr man forscht, je mehr ich auch deine Sendung höre und die verschiedenen Aussagen vergleiche, desto mehr kommt mir vor, dass hier mit uns auf jeder Ebene wie möglich eine Art überkosmisches Kasperltheater aufgeführt wird mit Millionen von falschen Pferden.
The lie is different at every level. Das ist wirklich ein großartiges Zitat.
Kann man da überhaupt jemals einen Zusammenhang finden? Ich glaube nicht. Ich halte mich dann immer an Robert Anton Wilson und seine Illuminatus-Trilogie, weil Humor ja irgendwie so ein bisschen so
Fluchtding ist, aber wichtig.
In dieser Illuminatus-Trilogie wird es ja eben so schön beschrieben, dass du einfach nicht verstehen kannst. Deine Hirnkapazität als Mensch reicht einfach nicht aus, um zu verstehen, was diese Mächte hinter den Kulissen jetzt mit uns Menschen als Versuchskaninchen seit Anbeginn der Zeiten aufführen.
Das glaube ich nicht irgendwie. Also ich bin da schon ein bisschen optimistischer, obwohl mir klar ist, wie schwierig das natürlich ist. Aber ich glaube im Endeffekt macht es durchaus Sinn, sich mit solchen Dingen auch auseinanderzusetzen, wenn man jetzt nicht unbedingt sofort auf einen grünen Zweig kommt. Mhm. Das UFO-Phänomen ist so ein Ding. Aber ich weiß nicht, vielleicht gehört es zu unserer Entwicklung dazu, dass wir uns mit solchen Mythen auseinandersetzen müssen und dann irgendwie daraus lernen.
Es stimmt schon, was du sagst, denn man kann ja auf der Verschwörungsebene jetzt wieder, was ja eher mein Fachgebiet ist, ja auch sehr schön Methoden sehen. Zum Beispiel Methoden des guten alten, kommt überhaupt so viel aus Deutschland, guten alten deutschen Philosophen Hegel. Das ist etwas, was ich einmal gelesen hatte und was mich seitdem nicht mehr loslässt, diese dialektische Methode von Hegel, nämlich These, Antithese und Synthese. Ein Prinzip, nach dem seit ich denken kann, alles funktioniert. Vom Zweiten Weltkrieg an über eben diese Haight-Ashbury-Geschichte. Ja. Also These, Antithese, Synthese, um das ein bisschen zu illustrieren. Denke ich jetzt an die Amerikaner, die im Geheimen deutsche Forscher und die deutsche Politik sponsern, auf der anderen Seite offensichtlich als Krieger gegen die Deutschen vorgehen. Einfach nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit dieser These-Antithese-Geschichte eine neue Weltordnung geschaffen haben, ganz einfach. Oder gehen wir nach Haight-Ashbury, sehr konservative, sehr rechtsgerichtete CIA-Agenten, die in der Gegenkultur drin sitzen und die Hippies sponsern, ihnen Drogen geben. Warum tun die das eigentlich, wo es Aussagen gibt, von einem CIA-Agenten zum Beispiel sehr erhellend aus der damaligen Zeit, unsere Seite führt einen Krieg gegen die eurige Seite und unsere Seite wird nicht verlieren. Sagt er eigentlich schon alles. Ne?
Ja, er sagt auch, dass er nicht unbedingt gewinnen wird. Es könnte auch sein, dass keiner gewinnt am Ende. Dass
der Krieg noch immer fortfährt. Aber so kann man schon, wenn man will, alles irgendwie den Pattern sehen, der hinter allen Sachen immer funktioniert.
Oder man kann glauben, ein Pattern zu sehen. Ja gut.
Ich bin der Erste, der das zugibt.
Das bleibt sehr spannend. Aber Chemtrails nur kurz, bevor wir uns wirklich der philosophischen Frage zuwenden. Aber was ist da? Also da gibt es natürlich auch, da weißt du halt nichts drüber.
Nee. Okay. Da gibt es einen Herrn namens Chris Haller.
Ja, der hat ein Buch drüber geschrieben.
Das ich leider noch nicht gelesen habe.
Na gut, also Chemtrails wird da auch immer wieder, kurz das auszuführen, mit HALP und dadurch jetzt mit dem heutigen Thema in Zusammenhang gebracht, weil es sich, wenn man jetzt vom Welsbach-Patent ausgeht, um Aluminiumpartikel handelt und sozusagen leitfähiges Material in die Atmosphäre aufgebracht wird und dadurch natürlich mehr möglich wird. Daher natürlich auch das, hat gerade wieder jemand im Chat jetzt vorher geschrieben, dass er da schon wieder welche beobachtet hat. Ja, die Dinger werden noch immer beobachtet und ich frage mich halt noch immer, was das sein kann und habe noch immer keine Antwort gekriegt. Nicht mehr, nicht weniger.
Wer soll dir auch eine Antwort geben?
Bitte?
Wer soll dir auch eine Antwort geben?
Ja,
die meteorologischen Institute sagen ja, glaube ich, nach wie vor, das sind irgendwelche Phänomene, oder?
Oh nein, das ist also das Deutsche Amt für Meteorologie, glaube ich, so heißt, Zentralamt für Meteorologie, hat Anzeige gegen unbekannt erhoben, schon mehrfach. Okay. Geisterwolke über der Elbe war da die Schlagzeile, eine 300 Kilometer lange Wolke und das Militär hat zugegeben, ja, das war Radar-Unsichtbarkeitsübung, eine Übung, wo einfach das Radar gestört wird, um dann halt im Schutz dieser Chemtrail-Wolke Dinge zu machen. das offiziell zugeben. Es ist nicht nur Spekulation und es wurden auch im Zusammenhang mit heute, also bis zu 500.000 Amerikaner sollen solchen Versuchen ausgesetzt worden sein. Naja, wie soll das gehen? Es wurde radioaktives Material über, ich glaube, sogar St. Louis oder so, die Namen weiß ich nicht genau, aber über militärischen Anlagen, über Schiffen und auch über Zivilbevölkerung wurde hochgiftiges Material abgelassen, um zu schauen, was passiert. Ich meine, ich denke irgendwie, naja, was wird passieren? Sie werden krank, aber man wollte halt wahrscheinlich wissen, wie schnell und wie viele und ja, furchtbar, aber die Dinge sind passiert und daher ist auch Chemtrails für mich, ich verstehe es nicht, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit, was alles im Geheimen durchgeführt wird, unglaubliche Dinge, die jetzt wirklich bestätigt sind, dann ist Chemtrails nicht mehr ganz so wahnwitzig, oder? Ich meine,
lass mich kurz den Advocatus Diaboli spielen. Verschwörungsgegner sagen ja dann immer, das geht deswegen nicht, weil eine Verschwörung von so gigantischen Ausmaßen, die gibt es nicht. So viele Leute können nicht dicht halten. Was sagt man solchen Leuten?
Ja, und deshalb gibt es Bewusstseinskontrolle.
Genau.
Ich meine, es ist, natürlich kommt man dann immer in die selbsterhaltende Verschwörungstheorie hinein. Ja, ich weiß da keine Antwort drauf, tut mir leid. Mhm. Aber Fragen, Fragen, Fragen blinken auf und keine Antwort. Mhm. Also.
Also wenn schon Körperschaften selbst, an die man eigentlich vertraut, dann Anzeige gegen Unbekannte starten, man fragt sich immer, wer steckt hinter was? Weil ich glaube ja auch nicht mehr, dass das nur der CIA, hinter dem CIA steckt ja auch irgendwas. Ja,
natürlich. Der CIA ist auch wieder nur ein ausführendes Organ für eine Agenda. Aber vielleicht ist es nicht nur eine, sondern es sind mehrere. Und ich glaube, deshalb ist es so verwirrend.
Gibt es da irgendjemanden, der noch den Überblick hat, irgendwo, über all diese verschiedenen Kasperltheater, die da aufgeführt werden?
Nein, das glaube ich nicht. Nicht? Nein. Ich glaube nicht, dass es den, also ich glaube nicht an den König der Welt, der, nein, das glaube ich nicht. Da gibt es also einige Gruppen, ob da jetzt Terrest oder Extraterrest, ist jetzt mal außen vor, ist nicht wichtig, ja. Sondern Interessensgruppen, um das jetzt wirklich sehr schön zu sagen, die auch gegeneinander arbeiten und mit allen Mitteln arbeiten, um die Kontrolle zu erlangen. Und jetzt sind wir wirklich definitiv da. The big picture, cui bono vor allem. Ich meine, wem hilft es?
Das Ziel all dessen ist ein totalitärer Weltstaat mit Zugang zum Bewusstsein aller ihm dienenden Menschen.
Ja, steht auch schon in der Bibel, ne, dass das irgendwann einmal passiert. Was auch irgendwie sehr schreckend ist eigentlich. Und, weil wir gerade Stichwort Bibel, also es gibt also auch sehr viele Sekten, die natürlich mit Brainwashing arbeiten. Ich meine Scientology etc. Und letztens wurde ich direkt konfrontiert, weil eine Freundin da irgendwie involviert war von mir, also eine gute alte Freundin von mir, die Pfingstler, beziehungsweise derartige Gruppen, also eine katholische Sekte, sage ich mal, eine christliche Sekte, die unglaublichst arbeiten und Leute, die da also dem Ganzen anheimfallen, sie völlig verändern, völlig verändern. Ich kenne da ein Beispiel, also jemanden, den ich schon lange kenne, ich habe sie zwar jetzt nicht mehr gesehen, aber von Erzählungen wirklich völlig verändert hat, was jetzt nicht gut und nicht schlecht sein muss, aber da wird mit erschreckenden Methoden gearbeitet.
Stimmt, das können wir auch, das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen vergessen vorher, einen wunderbaren Bogen schlagen zurück zu MK Ultra, weil man ja heute auch wieder aufgrund von freigegebenen Dokumenten weiß, dass das CIA verschiedene religiöse Kulte als Testfeld benutzt hat. Zum Beispiel berühmtestes Beispiel Jim Jones und sein People's Temple, Selbstmord von 1000 seiner Anhänger in Französisch-Guyana, dass dort ein KZ war. Es war wirklich ein KZ. Es wurden hauptsächlich Schwarze dort gehalten und Frauen, die unter unmenschlichsten Bedingungen arbeiten mussten und auch Gehirnwäsche-Experimenten ausgesetzt wurden.
Weil du Konzentrationslager sagst, das muss ich jetzt auch noch kurz einwerfen, in Amerika gibt es sehr viele Konzentrationslager, das weiß niemand, eigentlich offiziell von der FEMA eingerichtet, also Federal Emergency, also jene Institution, die sich, wenn irgendwo großer Aufruhr ist oder zum Beispiel, die sich eigentlich um die Opfer von Katrina hätte kümmern sollen. Stattdessen bauen sie Konzentrationslager und die stehen halt im Moment noch leer. Und das ist aber so, wenn man denkt, alter Gevater.
Dann hätten wir, was hätten wir noch, Alternative 3, was darauf aufbaut, dass diese ja, komische Elite, von der niemand weiß, wer sie eigentlich ist, sich die Menschen als gehirngewaschene Sklaven heranzieht, damit sie dann irgendwo, wenn die Erde mal endgültig im Arsch ist, was ja definitiv passieren wird.
Da wäre ich auch vor.
Okay. Warum?
Glaube ich nicht. Open End.
Ja. Naja, mit vielen elektromagnetischen Experimenten vielleicht noch ist die Atmosphäre dann irgendwann mal weg. Aber dann eben, Alternative 3, zieht diese Elite entweder unter die Erde oder auf den Mars, glaube ich, das war Alternative 3, ist ein bisschen Science Fiction.
Ja.
Dort werden sie dann von uns gehirnoperierten Sklaven bedient, weil die wären ja sonst nicht lebensfähig.
Oh Gott. Naja, also jetzt, was glaubst du, nachdem du beschäftigst dich schon lange mit diesen Dingen? Wir haben das heute eigentlich gar nicht näher vorgestellt, oder haben wir das gemacht?
Nicht wirklich.
Aber nicht wirklich, nicht so schlimm, gell? Wir sind, also für alle, die dich jetzt nicht kennen von der vorigen Sendung, die man sich auf jeden Fall, finde ich, die sehr hörenswert ist, über die okkulte Seite des Rock'n'Rolls. Du bist also Radiomacher, Radionarr fast schon,
ja,
im Frühstücksradio bei in Grazer Radio 97.
Soundportal.
Soundportal,
ja, bei FM4.
Der finstere Schere
von House of Pain.
House of Pain.
Ja. Ganz auch in meiner Freizeit, wie gesagt, nicht lassen, weil ich podcasten muss. Und
genau, und du beschäftigst dich schon seit langer, langer Zeit mit diesen sinistren, obskuren Subkulturwelten und urbanen Mythen. Und daher bist du auch, finde ich, der ideale Gast für das Ganze, weil du auch irgendwie den Bogen von der Popkultur daher schlagst. Und ich glaube auch, dass das total zusammenhängt. Ich glaube, dass Bewusstseinskontrolle auch sehr viel, haben wir halt noch gar nicht angesprochen, was Fernsehen passiert.
Natürlich.
Das haben wir dann bei der Popkultur.
Genau. Fernsehen, die Schwester des Elektromagnetismus, heißt ja immer so schön. Popkultur, ja, natürlich, klar. Jedes Lied ist eine Beeinflussung. Jedes Lied ist, eigentlich ist das ja dieses psychische Driving schon gegeben, indem du das Radio aufdrehst und denselben Song am Tag ungefähr 20 Mal hörst oder 30 Mal, und du kennst dieses Phänomen sicher auch, wenn dir das Lied nicht gefällt, oder vor allem, wenn dir das Lied nicht gefällt, stehst du am nächsten Tag auf und bekommst den Loop dieses Lieds nicht mehr aus dem Kopf hinaus. Kennst du das?
Ja.
Das ist ja eigentlich ein perfektes Mind-Control-Beispiel.
Absolut.
Ja.
Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen jetzt eine kurze Pause, apropos Mind-Control und Musik. Ich spiele jetzt aus Milky War, wie gesagt, ein Album, das schon auch im Lichte der Auseinandersetzung mit diesen seltsamen Themen jetzt entstanden ist, jetzt aus meiner Sicht. Ich spiele halt Radio Shack und wir kommen dann gleich wieder und fragen uns, cui bono, wem hilft das Ganze, was soll das Ganze und was passiert, ganz wichtig, was passiert eigentlich heute noch davon? Ja, dranbleiben, wir kommen gleich wieder.
My home that flows away.
Ja, eine weitere seltsame Nummer, die sich aber ausgesprochen gut dazu passt zum heutigen Thema. Das war einer meiner Lieblingsnummern, muss ich sagen, von Milky Way, die ist so richtig schön drüber. Ja, jetzt sind wir bei den Schlussbetrachtungen zur heutigen Sendung. Wir sind jetzt immerhin schon eine Stunde 50 Minuten on air und bis auf den kleinen Hack am Anfang hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Ich bin erfreut.
Was passiert?
Naja, was passiert, haben wir irgendwie gezeigt. Wem kann das nützen? Wir haben es schon angesprochen. Also kann man das noch ein bisschen genauer beschreiben, wie diese Strukturen aussehen könnten, die sich dieser Technologien bedienen, um alles unter ihre Kantare zu bringen?
Man kann das ganz genau nachlesen in Romanen beziehungsweise politischen Büchern von Leuten, die eigentlich interessanterweise mit New World Order, das wir jetzt bei diesem Begriff zu tun haben, zum Beispiel kennt doch jeder H.G. Wells, diesen berühmten britischen Science-Fiction-Schriftsteller, du weißt schon, Krieg der Welten, ist ja ein Buch von ihm, der auch eben Bücher geschrieben hat, in denen er diese Vision des utopischen Weltstaates, damals natürlich unter der Führung von britischen Gentlemen, das muss man sich halt irgendwie wegrechnen, ganz genau beschreibt mit Mind Control, mit allem drum und dran. Das hat er am Anfang des Jahrhunderts getan. George Orwell zum Beispiel 1984, den Jim Keith ja auch, sage ich jetzt mal ganz plakativ, der bösen Seite zurechnet. Aldous Huxley, all diese Leute, Doors of Perception zum Beispiel, haben diesen utopischen Weltstaat, in dem der einzelne Bürger nichts mehr gilt, das auch nach Hegel schon ganz genau beschrieben, wo die Weltelite irgendwie nur mehr aus einer kleinen Anzahl von Menschen besteht und die Erde natürlich entvölkert ist, das gehört auch dazu. Wir haben da vor kurzem mal bei der Sendungsvorbereitung...
Ich habe da mir ein paar Notizen gemacht, ein gewisser Ted Turner, der und auch... Also Prinz Philip, Mann der Queen, werden da immer wieder genannt und auf der University von Texas, Academy of Sciences, da gibt es also einige Leute, die wirklich unter tösenden Applaus sagen, 95% sind redundant und es gibt inzwischen sogar einige, die überhaupt der Meinung sind, wir sollten uns völlig auslöschen.
Ja, ja.
Also, das ist ein derartiger Blödsinn. Also ich meine, Umweltschutz und so ist da wichtig, weil wir leben in dieser Umwelt und das sollen sie alle wohlfühlen, also auch die Tiere und die Pflanzen, da bin ich völlig dafür. Aber dass wir uns dann selber auslöschen, ist so ein Schwachsinn, natürlich. Und vor allem ist die Frage, wer fängt dann damit an? Sicher nicht das Vorschlag.
Ganz genau. Ne?
Aber da gibt es ein eigenes riesiges Thema, das sich heute jetzt bewusst nicht anschneidet, weil dann kommen wir wirklich von Hundertsten ins Tausendste. Dass also wirklich Bestrebungen bestehen, die Erde zu entvölkern und einfach so die Probleme zu lösen. Aber wir erzeugen mehr Nahrung, als wir essen können. Wir schütten ja, weiß nicht, wie viel Prozent weg davon, zumindest in den entwickelten Ländern. Und wenn wir endlich einmal alternative Technologien zur Energiegewinnung einsetzen würden, wäre auch das Problem gelöst und es könnten alle Chinesen Auto fahren. Also wo ist das Problem? Das Problem ist rein nur im politischen Willen und ich glaube, dass der blockiert wird, weil da gewisse Strömungen sind, die in eine ganz andere Richtung denken, wie du gerade.
Dieses Shadow Government.
Ja, also World, ich meine, sonst wüsste ich jetzt keinen Grund, keine Ahnung, vielleicht, aber warum? Na gut, okay, Öl, viel Geld und so weiter, ja, aber das kann es allein auch nicht sein, finde ich.
Das Schwierige ist eben, dass es eben, so wie du vorher schon richtig gesagt hast, keinen König der Welt, bösen König der Welt gibt, der irgendwo in einer Untergrundbasis sitzt,
halt, ne?
Und der das plant. Na, ganz sicher nicht, sondern es ist eine unglaubliche Verflechtung an Körperschaften, Bruderschaften seit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Jahren schon.
Ich glaube, seit Tausenden von Jahren. Also diese Machtstrukturen sind weiter vererbt und beginnen spätestens bei den Ägyptern. Sag jetzt mal ganz salopp.
Und die Leute, die das versuchen, irgendwie ansatzweise aufzudecken, sterben noch immer. Also es ist kein Thema, was irgendwie jetzt filmmäßig oder lustig ist, sondern zum Beispiel diese große Geschichte, die da eben am Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt mit H.G. Wells und dieser New World Order, dieser Cecil Rhodes Round Table hat das damals geheißen, ein Männerbund, ein Geheimer, der dann später in das Council of Foreign Relations gemorpht ist, das irgendwie wieder Verbindungen mit den Vereinten Nationen hat. Dann gibt es da die Trilaterale Kommission, die Weltbank, die Bilderberger. Jim Keith, den ich heute schon sehr oft zitiert habe, hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt The Octopus, also eigentlich hat es ein anderer Journalist geschrieben und der hat ein Buch nochmal darüber geschrieben mit neuen Beweisen. Die Octopus nennt man diese große Verschwörung, weil es eben so viel eine vielarmige Geschichte ist. Und Jim Keith ist kurz nach der Herausgabe dieses Buches dann auch auf sehr rätselhafte Weise ums Leben gekommen.
Ja, Menschen sterben wie die Fliegen.
Ja, das tun sie schon seit, also ich habe das auch so bemerkt bei der John F. Kennedy-Geschichte, dass alle Menschen, die irgendwie auch nur ansatzweise zu tun hatten mit dieser Geschichte, alle tot sind. Also es scheint da wirklich Man in Black oder ich weiß nicht, was für komische Leute das sind, zu geben, Hitman, die wirklich radikal ausputzen.
Ja, und da gibt es auch inzwischen Bücher darüber von Leuten, die da wirklich recherchiert haben und deren Auftraggeber zum Beispiel wirklich auch gesprochen haben und interviewt haben.
Also diese, ja, ich muss nochmal auf die Illuminatus-Trilogie verweisen, so diese ganz komische Verflechtung von hunderttausenden Tarnorganisationen wahrscheinlich, es ist nicht zu entwirren, oder? Also ich kann dir nur sagen, je mehr ich davon lese, desto weniger weiß ich, was eigentlich Sache ist.
Nein, mir geht es ja ganz genauso. Aber das ist eben, wir sprechen da eben nicht nur jetzt von irgendwelchen Mind-Control-Experimenten, die dort stattfinden, oder wie du selber gesagt hast, in Schweden passiert dann sowas.
Deutschland.
Da fällt mir der Mord von Olaf Palme zum Beispiel, der schwedischer Politiker war. In ganz Europa, in der gesamten entwickelten Welt. Und es gibt so viele andere Dinge, die ungeklärt sind, und das UFO-Phänomen fällt da für mich hinein. Mhm. Und das kann im Lichte dieser Erkenntnisse völlig verschiedene, ganz neue Erklärungsmodelle dafür geben, oder so neue sind sie eigentlich nicht. Wobei auch wiederum, um das Ganze wirklich komplex zu machen, ich glaube nicht, dass man jetzt das so vereinfachen kann und sagen, ja, das ist alles nur Geheimtechnologie, das Leute da sehen. Das glaube ich nämlich auch nicht. Denn es gibt, beschäftige mich schon lange damit, es gibt so viele Fälle, die dann wieder überhaupt nicht reinpassen und die meiner Meinung nach sogar für Geheimdienste zu irrational sind. Es gibt Leute wie Whitley Strieber, das war total interessant. Also diese Kathy O'Brien spricht zum Beispiel davon, dass ein gewisser Johnston, den du heute schon erwähnt hast, ihr gesagt hat, er sei ein Alien. Und ihr dann irgendwann Mitte der 80er oder so einen F-117 Stealth Bomber zeigt und sie ihm dann wirklich geglaubt hat, das sei ein Raumschiff.
Genau.
Also da wird auch damit gespielt. Ja? Aber erklärt das jetzt alle solche Sichtungen meiner Meinung nach nicht oder Erlebnisse? Weil, ich meine, jetzt abgesehen davon, dass man über Casey O'Brien jetzt wieder denken kann, was man möchte. Weil dann wieder sehr viele Dinge da überhaupt nicht reinpassen. Whitley, aber Casey O'Brien hat auch davon gesprochen, dass also jemand, der Gehirnwäsche unterzogen wird und wirklich ausgebildet wird als Hitman oder Hitwoman, im Alter von 3-4 Jahren beginnt es. Letztens höre ich ein Interview mit Whitley Strieber, der gesagt hat, ich habe da noch nie davon gehört, 2005 hat er zum ersten Mal drüber sprechen können. Er wurde bei diesen Erlebnissen sexuell missbraucht. Das haben wir jetzt irgendwie bei Sex, MK Ultra und Rock'n'Roll. Ich glaube nämlich, dass Sexualität sehr viel da mitspielt, weil das auch in vielen Sekten, also ist Sexualität natürlich ein ganz ein mächtiges Instrument, um Menschen zu kontrollieren. Und Wilhelm Reich schreibt drüber, über die Möglichkeiten und natürlich die pathologischen Fälle in dieser Richtung. Und dann kann man das natürlich wieder ausnutzen. Ne? Und dass zum Beispiel eben Whitley Strieber sagt, der ja in den 80ern verlacht wurde, Mr. Anal Probe und das ist so Blödsinn, finde ich ziemlich ungeheuerlich, wenn man Leute, die sowas erzählen, dann einfach auslacht. Weil man kann eigentlich nicht ganz sicher sein, ob sie das nicht doch wirklich erlebt haben. Und ich habe inzwischen schon mit so vielen Leuten geredet in dieser Hinsicht, dass ich glaube, dass die das wirklich erleben und dann ist es nicht lustig. Ist einfach nicht. Und dass aber da auch sexueller Missbrauch reinfällt, den er direkt mit diesen Aliens, wo er selbst sagt, das ist viel unter Anführungszeichen. Keine Ahnung, ob das Aliens sind. Ja. Er hat keine Ahnung, was oder wer das wirklich ist. Also er sagt Whitley Strieber selbst, weil er, glaube ich mal, der ist so der völlige... Aber dass da sexueller Missbrauch passiert ist in seinem Entführungsszenario, das finde ich sehr, sehr erschütternd und verdächtig. Also da ist bei mir da ist bei mir losgerattert irgendwie. Also.
Ja, aber hast du dann nicht irgendwann so den Punkt, wo du anfängst für dich irgendwie so eine zur Hilfe eine Art Philosophie zurechtzuziehen, warum das alles passiert? Ich beginne dann irgendwann mit diesem, aber ich darf mich das fast nicht sagen, mit diesem Kampf gut versus böse irgendwie. Das Böse bäumt sich jetzt auf, weil 2012 kommt und bla, die Welt sich verändert und vielleicht dann doch das Gute eine Chance hat.
Das ist eine interessante Frage. Also ich persönlich neige jetzt nicht dazu, da vorschnell zu irgendeiner Philosophie zu tendieren, sondern da bin ich noch nicht. Also für mich, okay, da passieren verschiedenste Dinge und ich versuche mir daraus natürlich einen Reim zu machen, aber manchmal muss man es einfach nur mal liegen lassen.
Guter Hinweis, weiterführend zu diesem Thema Armin Riesi-Sendung.
Ja, ja. Weil ja, also gerade gut und böse und so natürlich. Genau. Der beschreibt das, finde ich, recht gut. Also ich mag das eigentlich meistens nicht, diese Polarisierung, aber so wie er es beschreibt, gefällt mir das sehr gut. Damit kann ich was anfangen irgendwie. Naja, wird auch nicht für irgendwas sein, aber ja. Weil du erwähnt hast 2012 und natürlich diese ganzen Sachen, die wir da besprechen, also man braucht sich nur ein bisschen umhören bei christlich orientierten, katholisch orientierten Weltanschauungen, die werden sagen, ja natürlich passiert das alles. The Mark of the Beast, 666. Und tatsächlich, man muss sagen, wenn man jetzt diese Bibelstellen liest und dann ummünzt auf die heutige Sprache und so weiter, so ein bisschen mit der Veda, ne, dann kommt man drauf,
die Apokalypse, ja, erstens ist einmal, schon.
Tatsächlich passiert sowas, dass jemand ohne dieses Zeichen nicht mehr verkaufen und kaufen kann. Ja. Aber wie hätte man das vor 2000 Jahren wissen können? Und dass das jetzt wirklich genau jetzt passiert und mit so vielen anderen Dingen zusammenfällt, ist gruselig. Mhm. Und viele Menschen sind also völlig davon überzeugt, dass wir in den Endzeiten sind. Ne? Ich glaube, wir sind in großen Umbruchszeiten. Ne? Weil sonst hätte es
ja auch
keinen Sinn, so eine Sendung zu machen, weil wenn er erst zu Ende geht, machen wir so eine schöne Zeit und das war's. Also, das ist halt meine Einstellung. Also ich glaube, da passiert ein unglaublicher Umbruch, das ist nicht mehr von der Hand zu weisen, also das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, da braucht man wirklich nur die Zeitung lesen, sogar da steht es drin. Es gibt so viele Dinge, wo sie alles verändert und wir sind mittendrin und können, wenn wir über solche Sachen sprechen, eigentlich muss man da den Zusammenhang herstellen. Aber in der Panik sollte man da glaube ich einfach fallen.
Nein, das ist also, gut eben, wenn man etwas hat, woran man glaubt.
Ja, sicher. Ja, auf jeden Fall, klar.
Was auch immer, sei eben unbelassen.
Zumindest im Prozess, aber ob es im Endeffekt, ja, es ist halt die Frage, an was man dann glaubt und so. Aber egal, also. Ja, ich glaube, Hoffmanns Experimente hätte man noch erwähnen können. Also der Mann, der LSD erfunden hat, ist natürlich auch sehr spannend. Wir haben natürlich jetzt auch, wenn wir genug Zeit haben, irgendwo den Bogen erreicht und den haben wir jetzt erreicht. Wir haben über das gesagt, über was man häufig zusammenhängend noch sprechen kann. Man kann sich da jetzt in alle möglichen Ecken und Enden verästeln. Anselms Diskussionsthread gibt da mannigfalt Möglichkeiten dazu. Genau. Und vielleicht machen wir ja wieder mal was in die Richtung. Oder auf jeden Fall, finde ich, es war jetzt sehr gemütlich hier. Und wir werden, ja, sehr. Also, ich glaube, im Open End wird es in Zukunft sicher immer wieder geben, aber es ist schon schwierig genug für mich, 2 Sendungen pro Monat zu machen. Das ist mehr Aufwand, als man vielleicht vermuten möchte. Ob ich jetzt 3 oder 4 pro Monat schaffe, das bezweifle ich, aber ich werde versuchen, immer wieder sowas einzustreuen und macht mir einfach großen Spaß.
Auch. Könntest du ja statt schlafen.
So. Ja, stimmt. Vielleicht gibt es da
ja schläft sowieso viel zu viel.
Kann man sich irgendwie programmieren lassen, dass man nicht mehr schlaft und stattdessen Radio macht?
Hätte so ein Implantat. Also, ja.
Ich schaue noch mal kurz da irgendwie über den Chat drüber, ob ich da noch ein paar Fragen finde, die ich da jetzt stellen würde. Puh, da wird ziemlich viel gechattet, aber wirklich eine Frage finde ich da jetzt nicht mehr so richtig. Zumindest stößt sie mir jetzt nicht entgegen da aus dem Chat. Ja, ich glaube, wir haben einmal besprochen, was man besprechen kann. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, gerne, gerne.
Jetzt werden wir vielleicht noch fertig frühstücken und dann ist ja schönes Wetter heute. Ja, bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Die nächste Sendung Crop FM, das ist jetzt dann wieder quasi terrestrisch, also über Radio Helsinki, findet am 9. Mai statt, zu gewohnter Zeit um 19 Uhr. Und mein Gast wird Robert Fleischer sein. ein weiteres Mal, er wird sich einfinden zu Exopolitik 3, wo wir natürlich über Dinge sprechen werden, die wir heute auch angesprochen haben, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Da hat sich viel getan, Ex-Conference und so weiter. Noch einmal der Hinweis auf den Exo-News-Podcast mit Carsten Dresbach. Sehr spannend, sehr, sehr gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Und freue mich, dass da einfach jetzt mehr Dinge passieren in der Richtung. Und da auch irgendwie eine Zusammenarbeit vielleicht entsteht, etc. Beziehungsweise die Dinge sich einfach ergänzen. Also wir hören uns wieder am 9. Mai 2008 mit Exopolitik 3 und Robert Fleischer. Bedanke mich fürs Zuhören. Ich spiele jetzt am Ende noch eine Nummer aus Milky War, wie könnte es anders sein, namens Hubblebee. Schönen Sonntag und macht es gut.